Menards' 11% rebate is here. From lighting to lumber, from doors to floors, the bigger the project, the bigger the rebate. From painting projects to that new kitchen makeover and designing that outdoor space of your dreams, save big on any project you're tackling. Hurry into Menards for an 11% rebate on everything. Mail-in rebate is a merchandise credit check, not a point-of-sale discount. Redeemable on future in-store purchases only. Not on future purchases on Menards.com. See store for details.
Save big money at Menards.
Ohrjubel, der Podcast rund um Bundesliga und Kickbase.
Isam, ich glaube, ich kann das alles nicht mehr mit diesen furchtbar schlechten Witzen am Anfang von den Folgen.
Ich verstehe. Aber weißt du eigentlich, was Ronaldos Lieblingsessen ist? Sushi! Und damit herzlich willkommen zur 10. Folge von Ohrjubel. Ich bin Isam.
Und ich bin Moritz und das ist alles langsam einfach nur noch krass. Wenn ihr diese Witze auch nicht mehr aushalten könnt, dann schreibt uns das bitte auf jeglichen Plattformen. Wir freuen uns dennoch auf diese neue Folge Ohrjubel. Wir haben heute ziemlich viele Themen mitgebracht, unter anderem ganz brandaktuell die Ballon d'Or-Wahl, also die Nominierten, die Nominees wurden ja bekannt gegeben. Wir ranken zumindest so die Top 20 mal so ein bisschen für uns ein. Wir schauen mal, wie wir ja das letzte Fußballjahr noch so in Erinnerung haben. Dann gehen wir natürlich wie immer auch auf Kickbase ein, was ist bei uns so in der Liga passiert, was für Transfers wurden getätigt und auch ganz wichtig, haben wir jetzt schon in den letzten 2 Folgen oder so angekündigt, heute haben wir sie endlich dabei, unsere Kickbase-Tipps und Tricks, also Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, aus denen wir gelernt haben. Ja, ich glaube, achso, und ein Quiz.
Und zum Schluss haben wir noch die Quizzes.
Genau, wie immer noch 1, 2, 3, 4, je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben. Quizzes dabei, wo ihr euch immer drauf freut, mitraten könnt. Aber jetzt erstmal an dich, Isam, die wöchentliche Quizfrage.
Let's go.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Du stehst 7-4 mittlerweile.
Natürlich.
Du hattest einen furchtbaren Start.
Ich hatte einen schlechten Start, aber bin sehr gut reingekommen.
Ja, mittlerweile 7-4. Du bist mittlerweile eingerankt auf der Profiskala, ziemlich weit oben. Ich bin gespannt, ob du dich da hältst. Die Frage für diese Woche lautet: Wie alt war der älteste Spieler der Bundesliga? A. 40 Jahre alt. B. 43 Jahre alt. C. 44 Jahre alt. Oder D. satte 46 Jahre alt.
Boah, ich hätte jetzt auf unseren Kopf, hätte ich 41 gesagt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es sind 43 Jahre alt. Und ich glaube, Pizarro ist es sogar.
Der Name ist nicht richtig, die Zahl ist richtig, Isam.
Let's go.
Du bist gerade auf einem richtigen Streak. Ich glaube, die letzten 4 oder so hast du richtig beantwortet. Muss mir mal noch was Schwereres überlegen.
Hast du den Namen aufgeschrieben?
Ich habe den Namen. Der älteste Spieler aller Zeiten war Klaus Tanne Fichtel.
Boah, unter dem Namen lange Tanne. Vor unserer Zeit, ja. Glaube ich.
Er spielte am Mai, hier steht, ich habe es mir online gescreenshottet, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, hier steht, er spielte am 21. Mai 2988, das würde ich bezweifeln, ich denke mal, die sprechen hier über 1988, für Schalke 04 und war zu diesem Zeitpunkt genau 43 Jahre, 6 Monate und 3 Tage alt. Nicht schlecht.
Nicht
aber
schlecht.
Aber von dem Spitznamen Tanne, ich glaube, man kennt den Mann, hat man, ich habe zumindest da ein Bild vor Augen.
Das Wichtigste ist, ich stehe jetzt 8-4.
Wow.
Nehme ich.
Nimmst du mit, wa? Gut, Isam. Ich glaube, dann als erstes noch ganz kurz.
Ja, aktuelle Transfers und Gerüchte. Sagst du einfach, ich nenne einfach so, was so in letzter Zeit vorgekommen ist. Und du sagst einfach kurz Top und Flop. Und wenn du willst, kannst du noch 1, 2 Sätze dazu sagen.
Man muss ganz kurz dazu sagen, die letzte Folge kam ja ausnahmsweise am Freitag. Oder
auf
die Nacht auf den Freitag oder auf den Samstag. Ich weiß gerade gar nicht mehr.
Ich glaube, vom Freitag auf Samstag.
Weil ich,
ja, ungefähr so.
Muss ich sagen, war meine Schuld. Ich hatte vorher Klausurenphase. Wir haben es einfach nicht rechtzeitig geschafft. Ab jetzt, wie ihr es auch gerade merkt, kommt wieder jede Woche von Dienstag auf Mittwoch um 0 Uhr die neue Folge. Und deswegen ist jetzt auch nicht super viel passiert in der letzten Folge, aber ein bisschen was schon, ne?
Ja, also es gibt nicht super viel, was passiert ist, aber wir werden ja jetzt sehen. Okay, ich fange mal an. Jetzt Ko Itakura, der ist fest von Gladbach zu Ajax gewechselt für 10,5 Millionen.
Ich glaube, der ist...
Aus der Perspektive Wechsel, für Gladbach.
Ja.
Wie findest du den Transfer?
Der Wechsel ist, glaube ich, spontan in der letzten Folge so noch stattgefunden. Ich glaube, wir haben es ganz kurz auch angesprochen in der Folge. Aber ich kann es gerne nochmal sagen. Ja. Also ich sage, es ist für Ko Itakura neutral, also top vielleicht eher für ihn selber, aber für Gladbach, was du ja jetzt fragst, eher Flop. Er war ein super Innenverteidiger und ich glaube, du meinst auch letzte Folge, dass du ihn super gern nochmal bei Frankfurt eher gesehen hättest. Also insgesamt bin ich mit dem Transfer so nicht ganz zufrieden.
Okay, machen wir weiter mit Benjamin Šeško. Von Leipzig ist er zum ManU festgewechselt für 76,5 Millionen plus Boni kommen auch nochmal da später hinzu.
Flop für alle Seiten. Man United spielt nicht international. Šeško kann sich da nicht so beweisen, finde ich, wie jetzt auf der Ebene wie bei Leipzig. Ich glaube, Leipzig wird ein gutes Jahr spielen und für Leipzig auch tough, weil er definitiv der beste Stürmer im Kader.
Enzo Mio ist jetzt endlich fix, also endlich in Anführungszeichen, von Stuttgart zu Al Ahly in die Saudi Pro League für 28 Millionen.
Ich glaube, das haben wir aber auch schon letzte Folge angesprochen.
Aber ich glaube nicht fix.
Nee? Ja, stimmt, du hast recht. Aber meine Meinung hat sich nicht geändert. Für Stuttgart top. Ich glaube nicht, dass er als ein Leistungsträger gewesen wäre für die nächsten Jahre. Für ihn selber, ja, muss jeder für sich selber entscheiden, ob er da was Geld nimmt oder
28 Millionen Europa. Hat nochmal Stuttgart ein bisschen Geld, können die es reinvestieren. Und dann sind wir eigentlich auch schon jetzt bei den meisten Gerüchten. Ich habe hier einmal Marcel Sabitzer zu Fenerbahce.
Geil. Top, sage ich mal. Dortmund braucht mittlerweile echt nicht noch einen Mittelfeldspieler da rumrennen.
Xavi Simmons zu Chelsea, steht schon 100 Jahre im Gerücht, aber...
Ich habe gesehen, es soll so ein Tauschdeal möglicherweise erfolgen, dass ein Nkunku zu Leipzig geht. Ich sage, das wäre richtig geil, aber für Leipzig. Aber ich sage trotzdem, Simmons zu verlieren für Leipzig ist ein Riesending. Also, boah, kommt drauf an, wie viel Kohle man kriegt, aber ist schon ein herber Abgang, muss man sagen.
Leverkusen will sich einen neuen Innenverteidiger nochmal holen mit Loic Baillie von Sevilla. Das ist ein Franzose, 25 Jahre alt. Mhm.
Achso, der spielt nur Innenverteidiger, ich dachte, der ist außen.
Er kann auch rechts sein.
Ah, okay. Für rechts fände ich ihn dann perfekt, weil da hast du echt gerade mit Arthur und vielleicht Teller bist du da ein bisschen dünn besetzt. Innen sehe ich eigentlich Tabsoba und Kwanzaa, ein ganz geiles Duo. Aber wenn er rechts spielen kann, perfekt, Top-Transfer.
André Silva zu Bremen fest. Dutsch ist ja jetzt fest gewechselt, von Bremen weg.
Okay. Vielleicht ist das die Station, wo er endlich nochmal aufdrehen kann. Aber Bremen fehlt ein Stürmer und bei Leipzig hat er keine Perspektive.
Und zum Schluss, Kingsley Coman von Bayern zu Al-Nassr ist auf der Zielen gerade, also stand Montag, 19 Uhr circa.
Willst du erstmal deine Meinung dazu sagen? Weil ich glaube, da haben wir eine etwas
unterschiedliche. Ja, wir haben, glaube ich, in der letzten Folge ein bisschen drüber gesprochen und jetzt ist es konkreter und ich sage, also meine Meinung ist ziemlich gleich, Bayern hat, also die Positionen sind schon sehr dünn da in der Offensive und wenn Coman noch geht, muss eigentlich fast ein Gnabry spielen. Und du hast nur noch Jugendspieler als Backup. Natürlich, die willst du ja fördern, aber sie brauchen müssen sich dann einen Ersatz holen.
Also, ich habe mir so noch mal ein bisschen Recherche betrieben. Weil ich habe dein Argument von der letzten Folge nicht vergessen und war auch so, stimmt, wenig Backup momentan. Man muss aber sagen, es gibt schon viele Punkte, die auch für den Coman-Abgang sprechen. Zum einen frisst Coman 17 Millionen Gehalt. Das was fehlt. Ultra viel ist, das, und jetzt halte ich fest, das war mir auch nicht klar, er hat letztes Jahr nur ein einziges Spiel volle 90 Minuten gespielt. Der Mann ist nie fit oder wird immer nur ein- oder ausgewechselt. Er hat schlechtere Scorer als Gnabry und Sané. Und Sané wurde schon immer gehatet für seine Ineffizienz. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, wir haben es auch schon in den letzten paar Jahren immer besprochen, er hat für uns das höchste Potenzial dieser Flügelspieler bei Bayern. Aber irgendwie, es fehlt immer so. Es ist so ein bisschen wie bei Sané, finde ich. Also er ist angesehener bei den Bayern-Fans, auch weil er Champions League-Held ist von 2020 oder so. Aber irgendwie passt es dann irgendwie von der Leistung her doch nicht ganz zusammen. Und ich glaube, die Relevanz von Gnabry wird hochgehen und vielleicht kann ja dann doch noch ein Woltemade-Transfer stattfinden.
Aber ich glaube, die Woltemade-Tür ist relativ zu. Ich hoffe, dass Bayern irgendwo anders nochmal anklopft. Eigentlich wäre Nkunku für mich sehr schön, sage ich wie gesagt.
Hättest du lieber Nkunku als Woltemade? Oder glaubst du, das ist einfach realistisch?
Also für den Preis schon und realistischer, ja. Ich glaube, Woltemade kann man dann auch nächstes Jahr probieren. Ich weiß jetzt nicht, wie lange er noch Vertrag hat. Aber dann will ich einfach nächstes Jahr nochmal probieren, wenn sein Vertrag deutlich dünner ist. Und in Kuku kannst du für einen guten Preis schon kriegen.
Ich meine, was feststeht, ist, dass noch etwas passieren wird. Du wirst nicht mit Lennart Karl und Wanner reingehen als Backup für den Flügel. Die sind beide eher auch Zehner sowieso.
Oder Davis wird endlich auf den Flügel gezogen.
Aber Davis nicht. Wird auch erst zur Rückrunde fit. Also das ist nichts.
Das ist auch ein nächstes Problem, ja. Aber auf jeden Fall, wie du mal gerade meintest, Bayern müsste sich wirklich dann jemanden holen. Und wir sind beide ziemlich sicher, ich glaube, Coman wird den Verein verlassen.
Plus, ja, safe. Und plus, was mir auffällt, Davis ist ja sowieso dort auch wieder eher links. Das heißt, links hast du gerade Diaz, Gnabry und Davis, theoretisch.
Gnabry kann aber auch rechts oder kann aber auch...
Gnabry kann rechts, aber ich glaube... Ja?
Sage ich. Er kann auch Zehner, ja.
Ja, stimmt.
Aber Odyssee kann auch Zehner. Hat er ja auch letzte Saison ein, zweimal gespielt.
Ja.
Naja. War es trotzdem drin, ja.
Ich bin gespannt.
Wir sind beide gespannt.
Gibt es noch irgendein heißes Gerücht?
Nee, das war's.
Okay.
Es ist ansonsten, auch nicht so viel Zeit vergangen, aber ansonsten...
Will ich noch einmal ganz kurz darauf hinweisen. Ein kleiner Seitenhieb an dich, mein Podcast-Kollege.
Oh, okay, ich bin gespannt.
Und zwar, dass du ja Kiel und Phil Harris so hochcallst und ich nicht.
Oh mein Gott.
Ersten zwei Saisonspiele sind durch, Phil Harris 0 Tore und Kiel 0 Punkte. Ich bin gespannt.
Es kommt noch. Die zweite Liga ist eine Wundertüte.
Du hast gesagt, Phil Harris schießt dieses Jahr 26 Tore.
Er wird noch 26 Tore schießen, du wusstest es nicht, ne?
Ja,
also zweite Liga kann einiges passieren und zwei Spieltage sagen nicht so viel aus.
Denn du hast recht. Ich sag
mal, auch so, Hertha hat einen Punkt nach 2 Spieltagen.
Ich sag mal auch so, Fabian Reese hat auch noch nicht seine ultimative Form entwickelt.
Ich habe auch, also die ersten beiden Spiele waren es nicht so, aber...
Du hast aber auch recht, das ist die zweite Liga und gefühlt wird erst in den letzten 5 bis 10 Spielen entschieden, was da wirklich abgeht. Ja. Womit machen wir weiter? Du hast jetzt die Wahl, mit Kickbase-Fehler-Tipps oder mit Ballon d'Or?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Zuschauer wollen auf jeden Fall beides hören. Ballon d'Or wird sehr viel Zeit fressen. Ich habe persönlich sehr viel Bock auf Ballon d'Or, aber von mir aus können wir erst Kickbase machen.
Na gut, dann machen wir erst Kickbase. Wir können ja mal ganz kurz updaten, was bei uns in der Liga passiert ist. So viel ist es bei mir persönlich, muss ich sagen, nicht. Unser Starterteam hatten wir schon, ich glaube, vor 1 oder 2 Folgen angesprochen. Ich habe da vor allem gehalten Lovro Meier, den ich wirklich super spannend finde momentan. Hat auch im Testspiel jetzt wieder gezeigt, dass er sich definitiv festgespielt hat und ist für knapp 7 Millionen super günstig, fast 8 jetzt. Hollerbach habe ich immer noch im Team. Ich werde ihn noch nicht so richtig los. Es kamen ein paar Angebote rein. Mal gucken, ob ich die annehme. Ansonsten stehe ich noch da mit Ulisee und in der Abwehr. Raum. Ich hätte gern mal von euch Zuhörern da draußen, alle Kickbase spielen, eure Meinung zu Suzuki. Wird der relevant? Weil irgendwie im Testspiel wirkte der nicht so interessant. Und ich habe noch Linnen im Kader. 10,4 Millionen. Finde ich fast ein bisschen teuer für einen Bremer, der nicht super punktet. Aber ansonsten nur Transfers für den Marktwertanstieg. So richtig, richtig viel ist bei mir gar nicht passiert.
Ja, also Lin, wenn ich kann nicht direkt drauf eingehen, sehr Lin gerne. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt halten. Und Suzuki fand ich eigentlich spannend, aber wie du bereits meintest, in den Testspielen, da war er jetzt nicht, er hat vor allem auch nicht in der Mitte gespielt. Ne? Die hatten ja dieses eine Testspiel mit 135 Minuten, da hat irgendwie Hälfte Höhler gespielt, Hälfte Adamu.
Problem, er hat jetzt gegen Osasuna, hat er auch nicht mal in der ersten Mannschaft gestartet. Er kam erst später rein mit Beste und so. Ist ein kleines Zeichen dafür, dass er vielleicht nicht zur Saisonstart in der Startelf steht. Wir werden sehen.
Wir werden sehen, ja. Dann gehen wir weiter zu meinem Team. Bei mir ist auch sehr wenig passiert, aber auf dem Markt ist viel los.
Das stimmt.
Und da gehe ich mal direkt drauf ein. Also ich stehe jetzt gerade in der Zwickmühle. Ich bin noch einer, wir sind 11 Leute in der Liga und ich bin einer von ungefähr, ich würde sagen, 3 Leuten, die gerade noch genug Geld haben, um sich einen richtigen Big Boy zu holen.
Du hast bis jetzt eher Transfers getätigt, maximal so 10 bis 20 Millionen ja. Range, ja.
Also mein teuerster war 20 Millionen Nusa. Das ist schon viel, aber ich halte nicht fest.
Du beliebst.
Und bei uns gibt es noch einen Big Boy, der noch nicht auf den Markt kam. Und das ist Harry Kane. Und bei mir ist jetzt die Frage, spare ich das Geld und gebe alles dann für Kane aus? Oder jetzt gerade auf dem Markt sind Gnabry und Upamecano.
Ich kann dir sagen.
Teile ich das Geld auf die beiden und habe dann einen auf jeden Fall mit Upamecano sicheren Bayern-Starter. Und ein Gnabry, der eigentlich auch relativ sicher starten wird, außer Bayern holt sich noch einen neuen, was eigentlich auch wahrscheinlich ist. Aber Gnabry wird schon viel Spielzeit bekommen, so ist es nicht.
Gnabry läuft in 10 Stunden ab, Upamecano in 22 Stunden. Das heißt, wenn die Folge online geht, sind die beiden schon durch. Ihr könnt uns trotzdem natürlich gerne schreiben, was ihr in der Situation gemacht hättet.
Die Frage ist auch, wenn ich warten würde, die anderen beiden könnten auf die beiden bieten. Und dann wäre ziemlich sicher, dass niemand mehr Geld für Kane hat. Und dann wenig Geld kriegen. Ja. Das ist auch so eine Sache.
Also das ist
wirklich eine Zwickmühle, ob ich jetzt auf die beiden gehe oder auf Kane.
Du hast mich auch vor der Aufnahme gefragt, was ich machen würde, weil ich kann auch nicht mehr auf die Big Boys bieten. Ich habe mir Ulisee für eine kleine Stange Geld geholt. 78 Millionen. Aber es ist sehr spannend. Wir werden euch auf jeden Fall updaten, wie Isam sich entschieden hat in der nächsten Folge. Hm. Ich glaube, das ist aber auch so eine typische Manager-Zwickmühle, in der viele stehen, für welchen Big Boy man sich entscheiden soll. Und das ist eine perfekte Überleitung für meinen ersten Kickbase-Tipp. Und zwar, wir haben uns überlegt, was ist für Manager, die möglicherweise jetzt auch ihre erste Saison spielen, aber auch für erfahrene Manager, wirklich relevant zu wissen. Und da ist ja die Saisonstart immer mit das Aufregendste. Hm. Und ich glaube, mein mitgrößter Tipp ist, die meisten Ligen haben jetzt schon gestartet, aber das Wichtigste ist, seid euch am Anfang bewusst, ob und auf welche Big Boys ihr gehen wollt. Das Schlimmste ist, wenn ihr am Anfang, in den ersten 2 Wochen, euer Geld viel zu hoch rauswerft, einfach nur, weil ihr diese typische FOMO habt. Die ersten Big Boys kommen auf den Markt, keine Ahnung. Mittelstädt, ein Gerassi und ein Burkhardt. Und ihr werft da 40 Millionen drauf auf den Burkhardt zum Beispiel, einfach nur, weil ihr euch denkt, Mist, sonst kriege ich keinen Big Boy mehr. Macht das nicht, bleibt cool, macht euch vielleicht sogar eine Liste am Anfang der Saison oder jetzt noch, je nachdem wer auf dem Markt ist. Welchen dieser Spieler würde ich wirklich gerne im Team haben, wie viel würde ich dafür bezahlen und dementsprechend könnt ihr dann euer Teambudget planen. Das ist somit mein erster Tipp, also lasst euch nicht von dieser FOMO mitreißen.
Stimme ich auf jeden Fall zu und bei mir ist es jetzt genau eigentlich dieser Fall, ich bin einer der wenigen, der noch eigentlich auf so einen Big Boy bieten kann Und ich habe halt jetzt diese Auswahl. Also ich glaube, einen von den drei werde ich auf jeden Fall bieten.
Es ist eine Luxusauswahl, weil du siehst, es haben schon super viele Leute ihr Geld rausgeworfen.
Ich kann wirklich auf Kane entspannt bieten. So,
also wenn du Glück hast und die anderen beiden werfen jetzt auf Upamecano, Tabsoba, der auch auf dem Markt ist, und Gnabry die Hälfte oder vielleicht sogar fast ihr ganzes Geld drauf, kriegst du Kane fast für den Marktwert.
Ja,
das wird, das wird schwer, aber...
Ja, ich würde schon natürlich, um sicher zu gehen, 5 bis 10 Millionen Overpay gehen, so ist es nicht, aber ja. Ja, soll ich weitermachen mit einem Tipp, allgemeinen Tipp für mich, für Leute, die erst anfangen, habe ich noch einen. Dass ich würde am Anfang natürlich traden, das ist natürlich das, was ihr als erstes wahrscheinlich in den Sinn bekommt von anderen Kickback-Spielen. Also ihr müsst gucken, ob ein Spieler gerade steigt, aber wichtig ist es auch nicht zu hoch zu bieten, weil irgendwann fallen die auch wieder. Und dabei müsst ihr auch allgemein, das rate ich immer, die allgemeine Situation der Spieler im Verein beobachten. Also den Spieler, den man gerade kauft, hat er Chancen zu spielen? Warum steigt er gerade? Kann er gut punkten? Bei welchem Verein spielt er? Das ist alles sehr wichtig.
Genau der Punkt, den du gerade gesagt hast, fand ich mit am wichtigsten. Warum steigt er gerade? Bei manchen Spielern ist es definitiv so, die steigen einfach random, weil es 500k-Spieler sind und Leute kaufen sich günstige Spieler. Aber, richtig, manche Spieler haben auch wirklich Perspektive. Zum Beispiel, ich habe mir jetzt reingeholt in den Kader ein Ramos vom HSV, kostet momentan 1,3 Millionen und steigt 300k am Tag. Warum? Weil er im letzten Testspiel unter anderem gestartet hat und möglicherweise jetzt Start-Perspektiven hat. Also es gibt immer möglicherweise Spieler, die nicht auf dem Radar euer Mitmanager sind, die eben aus einem bestimmten Grund steigen.
Also die steigen auch, wie Moritz gerade meinte, meistens aus einem Real-Life-Bezug, weil sie gerade spielen, weil sie gerade gut performt haben oder sonstiges. Oder weil Liga-Insider oder Kickbase selber sie wahrscheinlich als Startelf-Spieler sieht. Und da ist es sehr wichtig, dass wir beim Traden aufpassen. Aber ihr dürft euch auch dabei nicht verbrennen, weil es kommt auch oft vor, auch bei mir oft vor, dass ich dann zu viel für einen biete und ich am Ende Minus mache.
Das ist wieder diese klassische FOMO. Die ersten Spieler gehen alle für 5, 6 Mio Overpay weg. Lasst euch da nicht mitreißen. Irgendwann sind die Kader der anderen Spieler in eurer Liga voll. Je nachdem, was für ein Kaderlimit ihr habt. Die haben, glaube ich, 18 Spieler pro Team. Und wenn die Kader voll sind, ja, dann könnt ihr euch auch Spieler holen, die gerade Marktwert steigen und müsst dafür nicht so viel Overpay bezahlen. Weiter geht es, den Tipp hast du gerade schon so ein bisschen genannt, Liga Insider, ein absoluter Lifehack für jeden Manager. Es werden Aufstellungen, voraussichtliche Aufstellungen gepostet, was ich mittlerweile sehr schwer finde, online zu finden. Das postet fast nur Kickbase selber und Liga Insider. Schaut euch das auf jeden Fall an, weil, auch was Isam gerade gesagt hat, das beeinflusst den Marktwert. Liga Insider hat da ein richtiges Monopol, eine richtige Machtstellung. Wenn Liga Insider sagt, Burkhardt startet, dann steigt Burkhardt. Und wenn Liga Insider sagt, dass Sebastian Allaire, wenn er jetzt irgendwo hinwechselt, dass er da startet, dann wird er auch steigen. Also das ist wirklich ein riesengroßes Ding, wer da vorne in der Startelf steht, beeinflusst den Marktwert der Kickbase-Spieler.
Was ich gerne mache, weil Liga Insider und Kickbase sind sich da meistens nicht einig und haben unterschiedliche Startelf-Vorstellungen.
Prognosen,
dass ich immer das so ein bisschen vergleiche und dann selber gucke, okay.
Und gerade wenn es deckungsgleich ist.
Dann sollte man vor allem drauf eingehen, ja. Nächster Punkt, ich würde allgemein ins Risiko gehen, aber das heißt nicht, dass man zum Beispiel mittelmäßige Kickbase-Spieler, wie zum Beispiel, ich sage jetzt zum Beispiel Samu, der ist immer konstant gewesen, immer gut, aber ich würde für ihn jetzt nicht zum Beispiel 10 Millionen Overpay gehen. Also wichtig ist es, man kann nicht immer gute Spieler bekommen, aber man sollte auf jeden Fall auch darauf achten, dass man Spieler bekommt, die auf jeden Fall auch spielen und am besten auch jetzt in der letzten Zeit, in den letzten Kickbase-Saisons immer relativ gut gepunktet haben.
Es gibt am Anfang auch, muss man sagen, fast zwei Taktiken. Du kannst sagen, am Anfang, ich gehe auf ein sehr ausgeglichenes Team, ich hole mir Spieler für 10 bis 15 Millionen in Kader, vielleicht einen Big Boy in Anführungsstrichen und habe von Anfang an 11 gute Punkte. Das ist eine valide Taktik, da kenne ich auch genug Leute, die das so machen.
Ja,
meine ist eher so ein bisschen anders.
Ja, das stimmt. Ja.
Ich hole mir lieber 4, 5 richtig geile Punkte und gehe dann zur Not in den ersten Spieltag nur mit 7 Startern oder so rein, was auch wirklich völlig okay ist. Ihr habt genug Zeit, über die Saison euer Team abzugraden.
Vor allem in den ersten Wochen ist das völlig okay, ja.
Du machst gut Geld durch viele Anstiege. Irgendwann werden euch eure Mitmanager anschreiben, ob sie den oder den mal wie viel der kosten würde. Also es ist nicht schlimm, wenn ihr am ersten Spieltag nicht 11 Starter oder 11 Superpunkte aufstellt. Das kann sich über die Saison ja genug ausgleichen. Da kommen wir aber auch zu meinem ersten Fehler so ein bisschen aus den letzten Jahren. Gerade in der letzten Saison habe ich nämlich wirklich zu lange zu wenig Starter im Team gehabt. Ich hatte, glaube ich, dicke Big Boys, unter anderem Boniface, Brand, damals noch dicke Big Boys, Xavi Simmons, und so weiter. Ich weiß gerade nicht mehr, wen genau. Und hatte dafür dann aber teilweise immer so noch bis zum 7., 8. Spieltag so 400-500k-Spieler oder so aufgestellt. Und irgendwann habe ich gemerkt, dieser Punkteabstand ist dann etwas zu groß. Über die Saison hat sich mein Team dann verbessert. Ich konnte in der Liga noch gut aufholen. Aber ja, ich war schon ziemlich weit weg. Also ich war auf dem letzten Platz, glaube ich, in der Hinrunde. Habe mich dann in der Rückrunde auf Platz 4 oder 5 hochgekämpft aus, ich glaube, 9 Leuten oder so. Das war dann wieder in Ordnung. Aber hier der wichtige Punkt. Klar, ihr müsst nicht am Anfang zu viele oder 100% Starter haben. Irgendwann müsst ihr es dann aber schon mal einsehen, dass, was ich gerade gesagt habe, nicht jeder Spieler muss super sein.
Soll ich direkt auch zu einem Fehler gehen? Ich hätte noch 2 Tipps und
Tricks. Ich auch. Ich habe das so ein bisschen gemischt. Mach, wie du willst.
Okay, also ich will noch allgemein Tipps und Tricks. Da hätte ich noch auf jeden Fall eine wichtige Sache. Und was ich auch gerne mache immer. Ich gucke immer in die Verletzungshistorie der Spieler, bevor ich auf einen biete.
Ja.
Wenn ich zum Beispiel sehe, dass ein Spieler sehr oft verletzt ist, dann bin ich dann auch ein bisschen vorsichtig, ob ich da wirklich hoch ins Overpay gehe. Und zum Beispiel, das verknüpft sich aber auch ein bisschen jetzt mit einem Fehler von mir. Zum Beispiel habe ich mir einen Upenda geholt, weil der ist nie verletzt.
Letzte Saison jetzt.
Und letzte Saison habe ich ihn auch lange gehalten und das war ein Riesenfehler von mir, weil ich habe immer daran geglaubt, okay, er spielt die ganze Zeit, irgendwann wird er treffen und er hatte auch diese Chancen, aber er hat die nie genutzt und Upenda war letzte Saison wirklich Arsch. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Im Vergleich zu der Vorsaison.
Im Vergleich zu der Vorsaison. Also er hat wirklich schlecht für mich gepunktet da und das war ein Fehler von mir, dass ich ihn zu lange gehalten habe. Also wichtig ist es auch, dass ihr irgendwann loslasst, weil ich habe ihn wirklich über 10 Spiele gehalten und er hat in diesen 10 Spielen vielleicht 1-2 Tore gemacht und das ist viel zu wenig für einen Leipzig-Stürmer.
Habe ich mir auch aufgeschrieben, dieses zu emotionale Managen. Ihr dürft euch, und das ist das Schöne an der App, man bindet sich irgendwann emotional an seine Spieler. Man folgt denen auf Instagram möglicherweise, man verfolgt sie auf dem Spielfeld, man hat diese klassische Brille auf. Wenn ich jetzt, ich habe mir Olise geholt, wenn ich ein Bayern-Spiel schaue, ich werde zu 99% auf diesen Olise-Spieler da oben rechts auf dem Flügel schauen. Man hat Lust auf seine Spieler und dann hat man irgendwann auch das Gefühl, man will sie nicht mehr verkaufen. Aber was Isam gerade gesagt hat, irgendwann müsst ihr diese Brille absetzen und realistisch denken und die Spieler dann nicht zu lange halten. Das gleiche gilt bei mir und das spielt dann einher mit diesem Punkt, was auch bei mir schon mal ein Fehler länger war, zu lange Spieler bei Verletzungen halten. Denkt nicht, dass ihr Spieler, nur weil sie schwer dann wieder vom Markt zu holen zu werden sind, irgendwie 10, 12 Spieltage, wo sie 0 Punkte einholen werden, halten müsst. Ich habe zum Beispiel Xavi Simmons, hat sich in der letzten Saison übel verletzt, ist glaube ich 10 oder 12 Spieltage ausgefallen und ich habe wirklich überlegt, soll ich ihn halten, weil ich einfach Angst hatte, ich kriege ihn dann nicht mehr vom Markt. Ich habe ihn dann zum Glück abgegeben und habe ihn dann vom Markt auch zurückbekommen, weil das dann ein Punkt war, an dem meine Mitmanager gar nicht mehr so viel Kohle hatten. Aber das ist, lasst euch das gesagt sein, wenn ihr diese Spieler dann verkauft, könnt ihr die Punkte in der Zeit decken und sie zur Not auch wieder zurückkaufen.
Ja, ich hatte auch einen ähnlichen Fall, aber jetzt nicht genauso extrem. Also ich habe mir David Raum ein bisschen früher geholt, so 2-3 Wochen vor der Winterpause. Und dann der hat halt schon viel Geld gefressen, ich glaube über 20 Millionen zu dem Zeitpunkt. Und er hatte dann auch erstmal nicht viel gespielt. Und auch in der Rückrunde war er dann irgendwann gesetzt, aber es waren trotzdem bittere Punkte für mich, die ich dann halt nicht nehmen konnte, weil ich durch ihn 2-3 Spieler hatte, die dann halt 500k nur wert waren und gar nicht gespielt haben.
Ich würde sagen, ich würde mir einen Spieler, wenn er jetzt auf dem Markt ist und verletzt ist noch, erst wiederholen, wenn wirklich abzusehen ist, der wird so in 1-2 Wochen wieder auf dem Platz stehen. Wenn ihr seht, der hat noch einen Monat vor sich mit irgendwie Aufbauprogramm und sowas, würde ich noch nicht raufgehen. Ist meine Meinung.
Und ich würde jetzt auch noch zum weiteren Fehler gehen. Ich glaube, den hattest du auch. Es ist jetzt nicht wirklich ein Fehler. Es ist einfach, teilweise hat man auch einfach Pech in der App. Ich habe mir zum Beispiel einen Dennis Undorf geholt. Auch neben Upenda, bevor ich Upenda hatte, glaube ich sogar. Oder während Upenda auch. Und als ich ihn hatte, hatte er halt leider gar nicht performt. Wirklich gar nicht performt. Bei ihm war es wirklich so, ich hatte ihm 15 Spiele und er hatte da vielleicht 2 Scorer. Und ich habe trotzdem das genauso wie Upenda, ich habe an ihn gehalten. Und irgendwann habe ich mir gesagt, okay gut, jetzt reicht es auch wirklich. Ich habe ihn verkauft und ich glaube, du warst es sogar.
Ich habe ihn mir dann gekauft.
Du hast ihn beim nächsten Mal gekauft und dann hat er auch relativ okay gespielt. Ne?
Ich habe ihn gekauft
und er hat sogar sehr gut gespielt.
Ich glaube, 7 Torbeteiligungen gesammelt. Hatte 4 grüne Balken hintereinander zum Saisonende. Und das ist natürlich jetzt eine Falle, ne? Wir sagen auf der einen Seite, ey, seid nicht emotional, haltet nicht an Spielern fest. Auf der anderen Seite, was ist jetzt dein Punkt bei der Geschichte gewesen?
Ja.
Weißt du auch nicht, ne?
Es ist Glück und Pech. Ich habe halt zu lange, es ist halt so eine Glückssache, so ein bisschen Gamble, muss man ehrlich sagen.
Das spielt bei jedem Punkt, den wir gerade sagen, rein. Es ist immer wie Casino gefühlt. Du weißt nicht, wer in echt punktet und wann du gewinnst und wann du verlierst. Und es ist immer eine Glückssache, aber ich glaube, du bist trotzdem gut beraten, wenn du nicht Spieler zu lange hältst.
Ja, und mit Endorf war wirklich viel zu lange, mit, dass ich ihn gehalten habe. Und am Ende muss man sagen, ich hatte auch einfach Pech, dass er halt einfach nicht performt hat. Und dann verkaufe ich ihn und dann performt er.
Ich glaube, hättest du dich an folgenden Tipp gehalten, den ich dir jetzt mitgebe, dann wäre dir das vielleicht nicht passiert. Und zwar, ganz knapp gesagt, und dann erkläre ich es, schaut bei den Kickbase-Punkten und bei den Kickbase-Punkte-Schnitten nicht nur auf die Vergangenheit, sondern ganz wichtig, schaut auf die nächsten Matchups.
Oh ja.
Zum Beispiel, richtig. Isam hat Undav durch Spiele durchgehalten, die wirklich nicht leicht waren für die Stuttgarter und auch in keiner leichten Stuttgarter Phase. Deswegen sahen Undavs Punkte relativ schlecht aus und Isam hat ihn verkauft. Allerdings war das Endprogramm der Stuttgarter ziemlich, ziemlich gut und Undav hat dort nochmal rasiert. Also, auch wenn die Spieler vielleicht in Spielen davor teilweise Minuspunkte, keinen grünen Balken, einen super schlechten Schnitt, 60-Punkte-Schnitt geholt haben, wenn das ein Stürmer ist und die spielen am nächsten Spieltag, in den nächsten Spieltagen gegen Augsburg, Köln, Union und, keine Ahnung, noch einen nicht schlechten Verein natürlich, wenn wir keine Feinde hier machen, aber möglicherweise Vereine, wo der Stürmer dann treffen kann, dann lohnt es sich vielleicht doch nochmal den Stürmer zu
machen. Das stimmt. Aber ich würde nicht sagen, dass das hundertprozentig auf mein Szenario eintrifft, weil ich habe ihn wirklich sehr, sehr viele Spieltage gehabt und da hat er auch teilweise schon gegen, so wirklich gute Teams gespielt und da hat er auch nicht wirklich gut performt. Aber am Ende war wirklich das Programm der Stuttgarter wirklich ganz gut und vorteilhaft.
Hast du noch was?
Ich gucke mich gerade hier durch.
Ich habe sonst auch noch einen richtig krassen Tipp.
Ja?
Kickbase Champion auf YouTube und Instagram folgen. Das bin ich. Ich poste täglich und wöchentlich guten Content zur Saisonvorbereitung. Musste ich jetzt kurz einmal raushauen. Und das ist noch mein letzter Tipp. Lückenfüller, ganz, ganz relevant. Es sind immer in jedem Spieltag verschiedene Spieler, teilweise unter 10, teilweise unter 5 Millionen, wichtig, weil Spieler gesperrt sind, verletzt sind, Rotation generell durch zum Beispiel internationale Wettbewerbe. Das alles könnt ihr hier im Podcast bei uns erfahren. Wir werden jeden Spieltag eine Spieltagsvorschau bringen, euch also mit auf den Weg geben, was sind die Top-Punkte, Lückenfüller, was auch immer für den Spieltag. Könnt ihr euch darauf freuen. Und wenn ihr da noch nicht genug habt, dann gibt es auch noch Ergänzungen bei mir auf dem YouTube-Kanal.
Vor allem, du spezialisierst dich ja nur auf Kickbase. Und du hast ja, wie viele Videos machst du in der Woche? 2-3 Videos in der Woche?
Momentan in der Saisonvorbereitung sind es 3 im Schnitt, manchmal 4 sogar.
Das ist sehr gut. Also wenn ihr wirklich mehr Infos zu Kickbase haben wollt, schaut ja gerne rein. Kickbase Champion auf YouTube.
Und auf Instagram. Und natürlich auch beim Ohrjubel Instagram sehr gerne vorbeischauen. Wir haben hier sehr, sehr viele Zuhörer jede Folge, aber auf Instagram sind es noch gar nicht so viele. Und auf TikTok, da sieht es aber mittlerweile schon ganz ordentlich aus, muss man sagen. Danke für den Support auf jeden Fall. Okay, gut genug mit der Eigenwerbung. Hast du noch einen Tipp?
Nee, ich...
Du also freust dich schon auf
Ballon d'Or, ne? Ich freue mich schon aufs nächste Thema.
Ich weiß. Dann lass uns da reingehen. Wir haben uns rausgesucht, zum einen natürlich das Ballon d'Or Ranking. Es sind 30 Nominees bekannt gegeben. Ich habe mir die Top 20 aufgeschrieben. Isam die Top 30.
Ich würde sagen, wir machen die dann schnell im Durchlauf, meine. Von Platz 21 bis 30.
Und das hat echt Spaß gemacht. Wir haben uns ja beide für jeden Spieler... alle Sets, alle Wettbewerbe, alles durchgeschaut, damit man das hier gut argumentativ präsentieren kann. Und auch wenn wir unterschiedliche Listen haben werden, ich freue mich einfach darauf, das irgendwie jetzt hier so ein bisschen zu battlen, sage ich mal. Es wird geil.
Ja, und das ist so mehr oder weniger unsere Meinung, wie wir es sehen, wie es sein sollte. Also wir haben das nach verschiedenen Faktoren gerankt, nach Tore, Vorlagen, für die Verteidiger der Torhüter, Clean Sheet so mäßig. Auch ganz wichtig, Trophäen, die haben wir auch beachtet. Also Big Moments vielleicht auch, die sie hatten in dem vergangenen Jahr. Und... ja, ich würde sagen, ich nenne die und du kannst ja gerne mal sagen.
Achso, sorry, oder wollen wir erst noch ganz schnell, weil das haben wir auch noch geschrieben, die Koppa-Trophäe, Yashin-Trophäe und beste Clubmannschaft abhaken.
Ich würde auch sagen, dass wir das zuerst machen, ja.
Dann, also die Koppa-Trophäe, willst du kurz erklären, was das ist?
Ja, das ist der beste Nachwuchsspieler, der nominiert worden ist. Ich glaube U23, wenn ich mich nicht
irre,
oder U21 sogar. Ich glaube U21 ist es. Und ja, der wird jedes Jahr vor dem Ballon d'Or, also zur Ballon d'Or-Verleihung, mitverliehen.
10 Spieler wurden nominiert, wir haben die Top 5, ne?
Ja.
Willst du anfangen?
Letztes Jahr hat, glaube ich, sogar Yamin Yamal gewonnen und der wurde wieder nominiert. Und ich kann gerne anfangen, ja. Ich habe auf Platz 5 einen Juventus-Spieler, einen Türke, an meine türkischen Fans.
Ja.
Ich habe Kenan Yildiz von der Türkei, er hat 52 Spiele gemacht, 12 Tore, 9 Vorlagen. Ich fand bei Juve allgemein, die haben keinen Top-Top-Spieler. Und Kenan Yildiz ist schon einer, der ein bisschen mehr hervorsticht, vor allem in der Offensive. Also ich finde ihn sehr stark und fand auch letzte Saison war er sehr stark.
Ich habe ihn auch auf der 5. Stimmt, kann man nichts gegen sagen, kann ich nichts gegen sagen. Auf Platz 4 habe ich dann Neves, João Neves.
Das ist sehr interessant.
Ja, er hat bei PSG ein super Jahr gespielt. Ich finde, dass er offensichtlich auch dazu beigetragen hat, dass man so viele Wettbewerbe gewinnen konnte. Sehe aber bei den anderen drei Spielern irgendwie den Entwicklungssprung und die Relevanz fürs Team noch größer.
Okay, ja, bin ich gespannt. Ich habe auf dem 4. Platz den hast du wahrscheinlich höher. Ich habe Kubasi von Barcelona, hat auch sehr viele Spiele gemacht, stand im Verteidiger mittlerweile und ist auch sehr jung, ist wirklich eine Säule da auch in der Abwehr. Macht aber natürlich auch, weil er auch so jung ist, noch ab und zu Fehler, aber ich finde, er ist wirklich, also er wird, hat eine sehr große Zukunft vor sich, aber ich sehe die anderen drei noch vor ihm.
Ich habe Kubasi auf der 3. Ist für Barcelona und den Erfolg, den sie dieses Jahr hatten, sehr relevant gewesen und hat sich super zum Stammspieler etabliert bei mittlerweile ja einer der besten Mannschaften der Welt momentan und in der spanischen Liga. Sich da so durchzusetzen, ist schon eine ordentliche Liga, also fand ich sehr beeindruckend. Ich bin sehr, sehr gespannt jetzt auf deinen 2 und 1. Ich glaube, es ist wahrscheinlich so, wie ich denke.
Ich habe noch nicht meine 3 genannt.
Doch, nee, du hast doch 4
quasi. Und auf der 3 habe ich Désiré Doué.
Das ist spannend.
Das ist sehr spannend. Er hat 61 Spiele, 16 Tore, 16 Vorlagen, habe ich mir aufgeschrieben. Er hat viele Wettbewerbe gewonnen, wie die anderen Champions League-Spieler. Wurde auch in der Champions League als junger Spieler der Saison ausgerüstet, nominiert oder hat die gewonnen. Und ich sage, er hat schon eine sehr gute Saison gemacht. Das war so quasi sein Breakout-Jahr. Aber ich sehe die anderen beiden sogar noch besser.
Interessant, ja, also ich kann ja direkt weitermachen. Ich habe Désiré Doué, aber dann verrate ich ja auch schon. Egal, ich habe ihn auf der 2. Désiré Doué für mich super, super gewesen dieses Jahr. Ich hatte ihn auch gar nicht auf dem Radar vor dieser Saison, muss ich sagen. Wie du gesagt hast, 16 Tore, 16 Vorlagen. Mit einer der spannendsten Flügelspieler, vor allem mit dem Alter in ganz Europa, wenn nicht sogar der Welt. Mit PSG fast alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Und dementsprechend habe ich Lamine mal auf der 1.
Ich habe ihn, okay, ich habe auf der 2 erstmal João Neves, tatsächlich, den du auf der 4 hattest, von PSG. Ich fand, er ist auch ein Stammspieler von PSG und er hat wirklich sehr gut gespielt und ich finde ihn auch sehr gut. Und er hat auch, was die anderen nicht haben, er hat auch die Nations League gewonnen, das fand ich auch sehr stark. Und ich finde auch, wenn er spielt, er ist für sein Alter, schaut er auch so eine ruhige Aura aus, mäßig. Und er hat sich festgespielt in einem PSG-Kader, wo auch zum Beispiel Fabian Ruiz ist, der auch natürlich spielt, und ein Vitinha, und die drei bilden ein super Trio im Mittelfeld. Und auf A1
kann man nichts machen.
Habe ich auch Tom Bischoff natürlich von Bayern München. Nein, ich habe natürlich auch Lamine Yamal. Also, was er macht in seinem Alter, ich glaube, das war auch ziemlich deutlich, dass er Erster geworden ist.
Irgendwie finde ich, also ohne das jetzt beurteilen zu können, weil man sieht natürlich sowas immer nur von außen, man kennt die Leute nicht persönlich. Irgendwie finde ich, er wirkt auf vielen Videos, in vielen Szenarien gar nicht so sympathisch, muss ich sagen. Ich glaube, diese ganze Sache, die um seine Geburtstagsparty da bekannt geworden ist, ich finde irgendwie, er wirkt so ein bisschen arrogant, aber das ist nur eine persönliche Einschätzung. Ja. Muss ich aber auch sagen, sehe ich bei Musiala auch so. Ich finde Musiala jetzt auch nicht sonderlich sympathisch.
Okay. Ja, also man kennt die Spieler nicht, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, vor allem bei Lamine Yamal, er hat ja wirklich, das ist wahrscheinlich mit der gehypteste Spieler, der Name, der am öftesten fällt mittlerweile.
Schwer, dass es einem nicht zu Kopf steigt, meinst du?
Ja, und vor allem in dem jungen Alter. Er ist ja jetzt, wie alt, 18 ist er?
Ja, ich glaube schon.
Er ist dieses Jahr, glaube ich, 18 geworden und ja, mal gucken. Er wird auf jeden Fall die nächsten Jahre viel mit sich bringen. Und vor allem, drei dieser Spieler sind ja in unseren Top 30. Ich gehe mal davon aus, dass du João Neves dann nicht in deinen Top 20 hast.
Habe ich nicht. Weil
die wirst du dann auch so gerankt haben, so mäßig in der Reihenfolge. Also Lamine Yamal wirst du höher haben als Neves und Doué.
Ja.
Ja, okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter erstmal mit der Yashin-Trophäe, bevor wir
auf die... Das stimmt, die haben wir auch noch.
Ja, ich habe die gerade auch vergessen. Ich wollte auch schnell weitermachen.
Ja, ja, ich habe Donnarumma für die
Yashin. Ich habe auch Donnarumma. Ich glaube, er hat auch so viel gewonnen. Ich glaube, er hat es verdient.
Und dementsprechend beste Clubmannschaft nach Hertha, die PSG. Ne?
PSG, also es muss auch PSG werden, so ist es nicht. Ne? PSG hat wirklich alles gewonnen, außer die Club-WM im Finale dann.
Sonst hätten sie mit Donald Trump auf dem Siegerpodest geschillt. Das ist ja natürlich tough, wenn ihm das entgeht.
Ja. Ich sag, PSG muss es gewinnen, weil sie haben wirklich alles gewonnen. Also
es gibt keinen, also gibt außer natürlich Inter Miami könnte es auch noch gewinnen, aber ansonsten.
Messi hat ja die WM gewonnen damals, ne?
Ja, deswegen gewinnen sie jetzt die beste Clubmannschaft. Nee, ist krass. Okay, komm jetzt Top 20. Du machst die Top 30 sogar.
Ich sag noch, aber ich weiß nicht, ich will noch erwähnen, es gibt Spieler, wo ich nicht ganz verstanden habe, warum die drinnen sind. Und andere Spieler, warum die nicht drinnen sind. Das ist jedes Jahr so. Aber ein Spieler, der muss drinnen sein, der ist nicht drinnen.
Wer ist das?
Weißt du, wer das ist? Das ist ein Bundesligaspieler, ein Bayern-Spieler.
Meinst du? Nee, ich weiß nicht, wenn du jetzt meinst.
Kimmich. Wie wurde Kimmich nicht nominiert? Er war mit der beste Bayern-Spieler, mit der beste Bundesligaspieler meiner Meinung
nach. Naja, ich glaube...
Da sind andere auf der Liste, wo ich nicht verstehe. Ich werde auch gleich nochmal
kurz... Im Vergleich dazu ja, aber ich kann schon... Also, ja, ist tough, weil man, bei Kimmich ist schwer zu bewerten. Seine Stats sind halt natürlich schwächer als bei den meisten anderen auf der Liga. Einfach nur die Tore-Assist-Stats, meine ich. Und Bayern hat kaum was gewonnen. So, deswegen
Bayern, ja, aber andere auch. Ich werde da... Jetzt, wirst du jetzt auch direkt sehen.
Oha, da ist jemand
auf dem 30. Platz...
Warte, wir machen es kurz, ganz kurz. Ich habe die Top 20, Isam hat seine Top 30. Das heißt, Isam geht jetzt ganz schnell durch, 30 bis 21 und dann steige ich ein.
Ich muss noch ganz kurz auf die letzten paar Plätze kurz ein bisschen Hate rauslassen, damit ich mehr begründen kann, warum Kimmich da rein sein. Also, ich sag nicht, dass sie jetzt schlecht waren, aber auf dem 30. Platz habe ich McAllister von Liverpool. Hat auch nur die Liga gewonnen. Ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Verstehe ich jetzt nicht, warum er vor Kimmich ist, sage ich so, wie es ist. Auf 29. Platz, den verstehe ich eigentlich genauso wenig, ist Lautaro Martinez. Hat 53 Spiele gemacht, 24 Tore, 7 Vorlagen. Hat nichts gewonnen mit Inter Mailand, war im Finale. Aber ja, ist auf mir Platz 29. 28 Dumfries, ähnlich wie Martinez, aber fand ich ein bisschen besser. Dann Declan Rice habe ich auf der 27, hat auch nichts gewonnen. Aber finde ich, hatte eine gute Saison, vor allem in der Champions League. Van Dijk habe ich tatsächlich schon auf der 26. Ich bin gespannt. Sagst du Bescheid, wenn du schon einen von den...
Also bis jetzt hatte ich einen Spieler in meiner Top 20 dabei, aber die anderen nicht.
Okay, sagst du es zum Schluss dann. Okay, Van Dijk habe ich, ist Meister geworden. Fand ihn auch super in der Premier League. Und jetzt auf der 25 habe ich lange überlegt, warum er dabei ist. Aber da habe ich erst gesehen, habe ich Scott McTominay, ist italienischer Meister geworden und... Serie A Spieler der Saison, also der beste Spieler.
Trotzdem, das ist, also wenn man seine Stats anschaut, jetzt auch nicht so krank beeindruckend, finde ich. Ich habe ihn auch nicht in meiner Top 20.
Okay, aber man muss auch sagen, er ist nur Mittelfeldspieler und kein Stürmer. Stimmt. Ich fand die Stats waren okay, aber die anderen sich noch besser. Und jetzt habe ich einen kontroversen Spieler wahrscheinlich. Ich habe nämlich Petri auf der 24 schon.
Oh, das ist ein sehr kontroverser Call, okay.
Er hat die Liga gewonnen, den spanischen Pokal und den Supercup.
Ja.
Also zwei Trophäen mehr als Kimmich. Und
er wurde Zweiter in der Nations League und Dritter oder Vierter, je nachdem, in der Champions League.
Ja, okay, Dritter wieder in der Champions League, ich weiß nicht, ob das... Er war auf jeden Fall Halbfinale, das ist schon nicht schlecht. Aber ich habe ihn nur auf der 24, hat natürlich eine super Saison. Alle Spieler, die hier sind, haben eine super Saison gespielt. Klar. Aber die anderen, die sehe ich deutlich besser noch. Ich habe Donnarumma auf der 23. Mhm. Ich glaube, das meiste haben wir schon zu ihm gesagt. Mhm. Auf der 22 habe ich Fabian Ruiz, einer von diesem Mittelfeld-Trio vom PSG, hat auch vieles gewonnen. Was er gewonnen hat, wissen alle und wird nochmal genau später genauer erklärt. Auf der 21 habe ich noch einen kontroversen Spieler wahrscheinlich. Habe ich Bellingham tatsächlich.
Auf der welchen?
21.
Okay.
58 Spieler, 15 Tore, 15 Vorlagen. Hat Supercup gewonnen und diese FIFA internationalen Pokal. Ja.
Und ab jetzt steige ich ein.
Ab jetzt steigst du ein und jetzt kannst du gerne... Ich werde also, gleich sehen, wie du da dann nochmal hattest.
Ich habe zwei Spieler dabei in meiner Top 20, die du jetzt bereits genannt hast.
Okay.
Aber du wirst es
ich jetzt auch sofort sehen. Ich weiß schon, wer wahrscheinlich. Also ich, bevor du das sagst, ich sage, es sind Petri und Van Dijk, die ich genannt habe. Die jetzt
es sind drei, es sind sogar drei, Entschuldigung.
Petri,
drei.
Van Dijk und Bellingham sage ich dann sogar.
Also ich kann dir ja mal meinen Platz 20 sagen, das ist nämlich direkt einer. Und zwar habe ich auf der 20 Lautaro Martinez tatsächlich. Was? Ich finde, also ich habe mir nochmal seine Stats angeschaut. Er hat 24 Tore, 7 Assists, 31 Scorer somit insgesamt. Und ich finde, man muss schon sagen, dass er, dass ohne ihn hätten sie das Champions League Finale nicht erreicht. Und ich finde, das ist für Inter, muss man in den letzten Jahren sagen, schon eine sehr große Leistung. Sie wurden in der Liga nur Zweiter und sie haben auch den Pokal nicht gewonnen. Deswegen habe ich ihn jetzt auch nur auf der 20, aber ich sage, er war trotzdem sehr relevant fürs Team und Champions League-Finale, auch wenn sie da hoch verloren haben, schon eine gute Leistung.
Da sind wir komplett auseinandergegangen.
Ich meine, auf welchem Platz hattest du ihn?
Ich hatte ihn auf 29.
29,
also okay. Ich glaube, ich...
Ich bin jetzt aber auch nicht sonderlich weit oben.
Also es sind ganz gute Stürmer-Stats, aber es sind keine Stats für mich, die in der Top 30 von Ballon d'Or sein sollten, finde ich. Also wenn wir vor allem noch die anderen Stürmer, die genauso wie ihn... er sind, also seine Position haben, angucken und seine Stats vergleichen, dann sehen wir ja nochmal einen Weltenunterschied.
Ja, ich hab ja auch alle anderen da drüber, aber ich habe ihn auf der 20, bin ich da zufrieden.
Ich habe auf der 20 Quicha Kvaratskhelia, ich glaube, ich habe ihn richtig sogar ausgesprochen.
Kann gut sein.
Tatsächlich ist er erst zur Winterpause zu Paris Saint-Germain gewechselt, hat vorher bei Napoli gespielt. Deswegen ist er Champions-League-Sieger, italienischer Meister und französischer Meister.
Das ist eine crazy line, ne?
Also er hat wirklich alles gewonnen gefühlt und französischen Pokal auch.
Ja.
Und 51 Spiele, 13 Tore, 11 Vorlagen. Für mich 20. Platz.
Ja, ist okay. Soll ich weitermachen oder willst du dann jetzt weitermachen?
Ich mache direkt weiter mit dem 19. Platz. Ist vielleicht auch ein bisschen weit hinten für seinen Namen. Ich habe Vinicius Junior auf 19. 58 Spiele, 22 Tore, 19 Vorlagen. Ist natürlich sehr, sehr gut. Hat auch wie Bellingham die gleichen Trophäen gewonnen. Aber alle Spieler, die eigentlich jetzt kommen, die haben für mich noch bessere Stats. Also Vinicius hat ja schon sehr gute Stats und die anderen sind für mich noch besser.
Ich habe auf der 19, warte, 19 sind wir, ne? Mhm. Da habe ich Bellingham, den hattest du auf der 21. Okay, ja. 15 Tore, 15 Assists, 30 Score in der spanischen Liga ist gut. Sie haben nichts gewonnen. Er war wichtig fürs Team, wie immer. Er ist ein super Spieler, aber nur für die 19 hat es gereicht. Auf der 18 habe ich Serhou Guirassy.
Okay.
38 Tore ist natürlich ein absoluter Kracher. 9 Assists, also insgesamt 47 Scorer. Man hat als Dortmund aber nichts gewonnen. Und ja, ich glaube, er war ja auch teilweise verletzt. Er hätte noch mehr Scorerpunkte sammeln können. Dann hätte ich ihn vielleicht weiter nach oben gepackt. Vielleicht ist er für nächstes Jahr interessant, für diese Liste weiter oben zu stehen. Dieses Jahr für mich nicht.
Ich habe auf der 18 auch einen weiteren großen Namen tatsächlich, nämlich Erling Haaland.
Alter, okay.
Er hat 48 Spiele, ich habe 34 Tore und 5 Vorlagen bei mir stehen.
Richtig.
Und er hat auch gefühlt nichts gewonnen. Ich habe geschrieben, englischer Superpokalsieger als einziger Pokal.
Wusste ich nicht
mal. In dieser Saison. Deshalb habe ich ihn auch niedriger gerankt als Guirassy, der gleich noch kommen wird. Aber auf der 17 habe ich tatsächlich noch einen großen Namen, der vielleicht kontrovers ist, auch für uns Deutsche wahrscheinlich.
Nein.
Da habe ich tatsächlich Florian Wirtz schon.
Ach so.
Ich fand seine Stats, wir haben ihn in der Bundesliga gesehen, er war wirklich Weltklasse. Aber seine Stats, die anderen sind auch sehr gut. Also wir sind schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
Ja, ich kann dir direkt sagen, ich habe ihn gar nicht in meinen Top 20 drin, leider.
Oh, okay.
Weil er einfach dieses Jahr mit Leverkusen nicht so richtig gerissen hat und seine Verletzung hat auch seine Stats leider sehr zurückgeworfen.
Ja, 45 Spiele, 16 Tore, 15 Vorlagen, ist immer noch sehr gut. Aber er wurde Deutschlandfußballer des Jahres.
Ja, safe, aber finde ich auch, weiß ich auch nicht ganz genau, was da passiert ist, aber also ich sage einfach nur, ich bin sehr gespannt auf nächstes Jahr. Wirtz hat die Qualität auch mal den Ballon d'Or irgendwann zu gewinnen, dieses Jahr nicht.
Also ich habe ihn noch so hoch, weil er auch den Supercup gewonnen hat und er hat nämlich, das ist mir auch aufgefallen, also ich habe das rausgefunden, er hat 5-mal den Man of the Match in der Champions League gewonnen.
Ah, das ist krass.
Der Spieler, der die meisten Man of the Match Awards hat.
Das wusste ich gar nicht. Interessant, da hätten wir überlegen müssen, ob ich ihn über Lautaro Martinez hätte packen sollen. Welcher Platz sind wir gerade?
17 habe ich gerade gesagt, ich glaube, du musst jetzt noch deinen 17. sagen.
Mein 17. ist Kvaratskhelia, den hast du auch schon angesprochen. Er hat einfach mit seinen Stats nicht so abgeliefert wie die anderen Paris-Spieler, plus du hast selber gesagt, er kam erst zur Hälfte der Saison. Er hat aber immerhin dann Liga, Pokal, Champions League und bei der Club-WM wurde man auch Zweiter. Also er hat schon noch seinen Beitrag dazu geleistet. Auf der 17 für mich der erste PSG-Spieler hier in der Liste, relativ weit offen. 16 habe ich dann Haaland. Ich glaube, du hattest ihn auf der 18. Ja. 34 Tore, 5 Assists, 39 Scorer in der Premier League, ist trotzdem ein Banger. Sie wurden immerhin Dritter. Ist natürlich nicht der Anspruch von City und von Haaland, aber kann man mitleben.
Ich habe auf der 16, da sind wir nämlich, oder?
Ja.
Cole Palmer, 42 Spieler, 18 Tore, 14 Vorlagen, hat die Conference League gewonnen, hat die Club-FIFA-Weltmeisterschaft gewonnen. Was ich bei ihm problematisch fand, er war wirklich in der Rückrunde in der Premier League nicht gut. Wäre er dann noch besser gewesen, wäre er bei mir wahrscheinlich sogar in den Top 10. Also er hat schon eine sehr gute Saison gespielt, vor allem Hinrunde und jetzt zum Schluss jetzt nochmal.
Auch im Club wäre im Finale sehr wichtig gewesen, im Halbfinale. Ich habe ihn auf der 15, kann ich direkt sagen, also einen Platz darüber.
Okay, ich habe auf der 15 auch einen Spieler, den du bereits genannt hast, nämlich Guirassy. 50 Spiele, 38 Tore, 9 Vorlagen.
Ja, ist ein Banger.
Wie du bereits meintest, Dortmund hat zwar nichts gewonnen, aber er ist Torschützenkönig in der Champions
League.
Mit jemand anderem zusammen, den wir noch wahrscheinlich später nennen werden. 14. Platz soll ich machen?
Mach.
Da habe ich schon Odyssee.
Ich habe auch Odyssee auf der 14.
Das okay, haben wir den ersten, den wir genau gleich haben. 55 Spiele, 20 Tore, 23 Vorlagen. Deutscher Meister, Rookie Bundesliga auf der Season. Und ich glaube, wir sind uns einig.
Und mit Frankreich Dritter bei der Club-WM immerhin.
Oh, das auch noch, ja. Und hat wirklich eine Weltklasse-Saison gespielt. Da kann man schon
ab nächste Saison wird noch besser, weil ich ihn für 78 Millionen Kickbase geholt habe. Auf Platz 13 habe ich dann schon Kane. Habe ich schon dort.
Was?
Weil, also er hat unglaublich, also 41 Tore ist Wahnsinn. 14 Assists ist auch gut für Kane. Und insgesamt 55 Scorer deswegen. Aber es ist halt mit England nichts gewesen. Und er hat halt auch mit Bayern nur die Liga gewonnen. Individuell einer der besten Stürmer der Welt momentan. Ist für mich auf der Liste, aber nur auf Platz 13.
Okay, ich habe auf der 13 Désiré Doué. Haben wir, glaube ich, vieles bereits gesagt. 16 Tore, 16 Vorlagen. Champions-League-Spieler, junger Spieler der Saison. Und hat Liga gewonnen, Champions League gewonnen, französischen Pokal gewonnen, Supercup gewonnen, Breakout-Jahr gehabt, wie bereits gesagt. Und auf der 12 habe ich tatsächlich auch bereits schon einen großen Namen, nämlich Kylian Mbappé.
Oh, da haben wir einen sehr großen Unterschied.
Da bin ich gespannt, wo du ihn hast. 59 Spiele, ich habe 44 Tore, 5 Vorlagen aufgeschrieben. Ist Topscorer in der La Liga geworden und hat den Golden Boot in Europa gewonnen. Supercup und diesen FIFA-internationalen Pokal auch mit Real Madrid. Aber die anderen Spieler haben für mich noch besser performt.
Was war das gerade?
Die 12.
Die 12. Da habe ich Pedri, den du schon längst genannt hast. Seine Stats mit 14 Scorern sind für seine Position okay. Er spielt ja fast so ein bisschen diese Kimmich-Position. Ja, aber er war einfach mit der wichtigsten, also er ist und war, ist einer der wichtigsten Spieler für Barcelona. Ich glaube, er wird dort oft übersehen, weil halt andere Namen, wie zum Beispiel Lewandowski oder Yamal, halt mehr glänzen. Aber er hat halt mit Barcelona Liga und Pokal gewonnen. Er wurde mit Portugal, mit Spanien Zweiter in der Nations League und auch in der Champions League war man halt im Halbfinale. Also ich sag, das ist alles in Ordnung und er spielt eine Schlüsselrolle bei Barca.
Auf jeden Fall spielt er eine Schlüsselrolle.
Wo hattest du
ihn? Für mich aber viel zu hoch. Also ich hätte ihn auf der 24 doppelt. Okay. Wer hattest du auf der 13? Hast du dir genannt?
Oh, habe ich jetzt schon die 12 genannt?
Ja.
Nee, 13 hatte ich Kane.
Ah, doch, das hast du genannt, ja. Okay, auf der 11 habe ich einen weiteren Schimmer, Robert Lewandowski tatsächlich schon.
Oh, haben wir
52 Spiele, krass, 42 Tore, 3 Vorlagen. Spanisch, die Liga hat er gewonnen, den Pokal hat er gewonnen, den Supercup hat er gewonnen. Ja, eine gute Saison, vor allem für sein Alter. Aber die anderen, wie gesagt, ich sehe noch zwei richtige Stürmer habe ich hier, die vor ihm sind.
Ich habe da haben wir jetzt, wir haben am Ende, glaube ich, einen ziemlich großen Unterschied.
Okay.
Weil ich habe jetzt einen kleinen, vielleicht für dich eine Überraschung, ich weiß nicht wie sehr, aber auf der 11 habe ich Gyökeres schon.
Okay.
Er hat 54 Tore geschossen, stimmt das?
Ja.
Das ist unglaublich. Insgesamt 67 Scorer, aber man muss dazu sagen,
portugiesische Liga.
Und ich sage, dass zum Beispiel ein Lewandowski und auch ein Mbappé und so weiter, die hätten in der portugiesischen Liga auch mindestens diese Scoreranzahl, auch in Kane, erzielen können. Ist natürlich jetzt kein Front, trotzdem crazy Leistung. Mal sehen, wie jetzt bei Arsenal performen wird. Sie haben dort immerhin in Portugal Liga und Pokal gewonnen und die Scorer sind insane. Ich habe ihn auf der 11, guter Mann, mal sehen, wie es in England wird.
Ich habe ihn tatsächlich auf der 10 direkt.
Okay.
Genau, eigentlich alles, was du meinst, hat für mich auch super Stats. Für mich war ja die Saison noch einen Ticken vor Lewandowski, aber beide waren wirklich sehr, sehr gut. Vor allem Lewandowski für sein Alter. Und Gyökeres ist jetzt bei Arsenal, hat auch schon im ersten Spiel getroffen, in seinem ersten Testspiel.
Stimmt, habe ich gesehen.
10. Platz?
Wen hast endlich du? Top 10.
Top 10!
Hakimi.
Hakimi?
Ja. 11 Tore, 16 Assists, 27 Scorer. Super Statline für einen Verteidiger oder Schienenspieler. Liga und Pokal gewonnen, Champions League gewonnen, Club-WM wurde man Zweiter, kann man mit leben. Für mich Platz 10, ich finde die anderen von den Stats und vom Auftreten für die Relevanz des Teams noch spannender. Ich bin gespannt.
Hier bin ich sehr gespannt. Ich habe einen Spieler, den du wahrscheinlich gar nicht drin hast jetzt, auf der 9.
Nee, warte mal, erstmal deine 10.
Meine 10 war Gyökeres.
Achso, sorry, dann 9.
Meine 11 Lewandowski. Meine 9, den hattest du gar nicht drin, ne? Joao Neves habe ich tatsächlich auf der 9 bereits
krass,
schon.
Krass.
So weit oben, also ich sehe ihn so weit oben. Ich fand, also immer wenn ich ihn geguckt habe, auch in der Nations League, da in der Finale, im Finale gegen Spanien fand ich ihn super. Auch allgemein bei PSG finde ich ihn super. Hat 59 Spiele, 7 krass. Tore, 10 Vorlagen. Für seine Position absolut okay. Hat die Champions League gewonnen, hat den französischen Pokal gewonnen, hat den Supercup gewonnen, hat die Nations League bereits gewonnen mit Ronaldo natürlich.
Mhm.
Und ja, für mich 9. Platz.
Ich habe auf der 9 Doué, den hast du glaube ich schon genannt, ne?
Der war bei mir auf der 13.
Ja, ich bin auf der 9, haben wir schon alles durchgesprochen, super Spieler bei PSG, auch mit Frankreich bei der Nations League okay gewesen, weiter geht's. Mit der 8 und da habe ich Kylian Mbappé.
Okay.
Wo hattest du
den? Den hatte ich auf der 12.
Mhm. Ich finde, 49 Scorer in der spanischen Liga ist Wahnsinn. Und ich sage wirklich, es ist nicht nur seine Schuld, dass Real Madrid dieses Jahr nichts gewonnen
natürlich.
Hat. Er hat echt Pech gehabt mit diesem Jahr für Real. Immerhin bei der Club-WM wurde man ja Dritter. Ja, ich sag's, wie es ist. Kylian Mbappé ist immer noch, auch wenn er jetzt ziemlich viel Hate und Real Madrid keine gute Saison gespielt hat, abbekommen hat, mit der beste Spieler der Welt und er wird in den nächsten Jahren auch den Ballon d'Or
gewinnen.
Stimme
ich dir zu.
Ich habe ihn jetzt auf der 8, ist okay für dieses Jahr.
Ich habe auf der 8, vielleicht ist da auch ein bisschen die Bayern-Brille auf, aber ich fand, er war der beste Stürmer des Jahres, Harry Kane. Wollte 51 Spiele, 41 Tore und 14 Vorlagen, ist wirklich sehr, sehr gut.
Ja, aber leider hat Bayern nichts gewonnen.
Das ist also hat die Liga gewonnen, ja, Liga. Ist Torschützenkönig geworden und Bundesligaspieler der Saison
offiziell. Ja, nur alles national.
In der Champions League hat er auch 11 Tore geschossen und der Topscorer hatte 13, so ist es auch nicht.
Ich habe ihn auf der 13 gehabt, du auf der 8. Ich finde es völlig okay, safe, ist in Ordnung.
Auf der 7 habe ich einen weiteren PSG.
Warte, weil du hast auch PSG, dann sag ich, haben wir den gleichen. Wollen wir es gleichzeitig
sagen? Müssen wir haben.
Oder nicht?
Nee, wir haben den gleichen.
Es gibt noch drei Spieler, die noch von PSG ich noch habe.
Ich habe sogar 4 noch.
Okay, dann sagen wir gleichzeitig.
Okay, wir sagen gleichzeitig. Nuno Mendes.
Ah, Bro, wir haben nicht gleichzeitig gesagt. Ich habe Vitinha da. Auf der 7, ne?
Erzähl du zuerst.
wichtiger Mann für PSG. Es wird teilweise gesagt, er ist der beste Mittelfeldspieler zur Zeit der Welt, sage ich, stimmt absolut nicht. Ich glaube, das ist eine ziemliche Brille, die da aufgesetzt wird.
Wer ist es? Petri?
Kimmich?
Nein, es Kimmich ist, steht in den Top 30.
Nein, es ist für mich momentan auf der Position, ist es gerade für mich, ja, muss es Petri sein. Okay. Ich sage, für Barcelona sehr wichtig, wird teilweise übersehen. Aber ich sage auch, dass Kimmich besser ist als Vitinha und deswegen checke ich es nicht so ganz. Aber ganz kurz zu Vitinha. 8 Tore, 5 Assists, 13 Scorer für die Position, völlig okay. Und mit PSG, was er alles gewonnen hat, plus die Nations League mit Portugal, richtig gutes Jahr für ihn gewesen.
Ich habe auf der 7, wie bereits genannt, Nuno Mendes, 53 Spiele, 5 Tore, 5 Vorlagen und vor allem in den wichtigen Spielen, warum ich ihn so weit oben habe, in den wichtigen Spielen hat er jeden einzelnen Weltklasse-Spieler wirklich in seiner Hosentasche gehabt.
100%, ja. Stimme ich dir zu, deswegen habe ich ihn noch weiter oben.
Er hat sie wirklich abgelaufen wie sonst was und er hat, wie gesagt, wie alle anderen französischen Spieler, hat er alles gewonnen und er hat die Nations League gewonnen und wurde im Finale auch Spieler des Matches, ein Man of the Match.
Ja, ja. Die 6. Das wird langsam
da richtig spannend. Da habe ich schon eine Überraschung, oha, wahrscheinlich, ein großer Name. Ich habe da nämlich schon Lamine Yamal. Mhm. Für mich natürlich ein Weltklasse-Spieler. Für sein Alter, was er letzte Saison gemacht hat, war wirklich, wirklich mehr als beeindruckend. 55 Spiele, 18 Tore, 25 Vorlagen. Sind zwar nur die Stats, aber wenn man ihn gesehen hat, er hat wirklich die Abwehr auseinandergenommen. Die Spieler hatten Angst. Die Spieler hatten Angst. Ich weiß noch, gegen Inter Mailand, wo Barcelona rausgeflogen ist, meinte, ich glaube, Bastoni war das. Lamine Yamal war der beste Spieler von Barcelona in dem Match. Und er hat auch mit Barcelona die Liga gewonnen, den Pokal gewonnen, Supercup gewonnen und wurde La Liga bester U23-Spieler der Saison.
Ich habe auf der 6 Lewandowski und auf der 5 Yamal und jetzt erkläre ich dir warum. Ich war im Zwiespalt, weil für mich sind dieses Jahr Barcelona und PSG die besten Mannschaften, das war für mich klar. Und jetzt, warum ich Lewandowski auf der 6 habe, 45 Scorer insgesamt, 42 Tore, sehr, sehr stark, 3 Assists. Liga und Pokal gewonnen, in der Champions League war man soweit in Ordnung. Ich finde er ist so konstant in seiner Leistung. Und in dem Alter hat er das nochmal so krank abgerufen wieder dieses Jahr, haben viele nicht erwartet. Er stand teilweise schon auf dem Abstellgleis, selbst bei Barcelona. Warum ich aber Lamine Yamal drüber habe, obwohl er insgesamt 2 Scorer-Punkte weniger hat. Ich meine, Yamal hat 25 Assists geliefert. Ich glaube, das war der drittbeste auf der Assist-Liste. Ich habe ihn Lamine Yamal noch drüber, weil Lewandowski im Gegensatz zu ihm halt nicht in der Nations League zum Beispiel im Finale stand und Zweiter einmal noch wurde und so. Aber deswegen habe ich Lamine Yamal auf der 5, Lewandowski auf der 6 und jetzt bist du bei deiner 5 oder bist du jetzt bei der 4 schon?
Ich bin schon bei meiner 5 okay. Und das ist ein Spieler, den du auf der 7 hattest, nämlich da habe ich Vitinha. Du meinst gerade, er ist nicht der beste Mittelfeldspieler der Welt. Ich fand, er war letzte Saison der beste Mittelfeldspieler der Welt. Das sage ich. Ich sage, er war auf der 1, Kimmich war für mich auf der 2 und Petri auf der 3. Deshalb wundere ich mich, warum Kimmich gar nicht nominiert worden ist. Aber für mich war Vitinha wirklich Weltklasse. Also für mich war er der beste zentrale Mittelfeldspieler oder defensive Mittelfeldspieler, beide Positionen von mir aus sogar zusammen. Er war der Beste für mich. Er erinnert mich vor allem an seinen Spielstil. Er erinnert mich so sehr an Thiago. Und er ist so kleinwendig und seine Pässe, seine Dribblings, vor allem auch im Finale hat er noch, ich weiß noch, er hat so ein Weltklasse-Tor vorbereitet dann auf Doué. Und eingeleitet, meine ich, auf Dembélé und dann auf Toure. Das war wirklich Weltklasse. Und er hat, wie alle die anderen Spieler, wie Nuno Mendes, hat er alles gewonnen. Auch die Nations League.
Komm, sag mir deine 4. Ich will deine 4 wissen.
Meine 4 ist Hakimi. Für mich.
Den hatte ich auf der 10.
Ja, für mich ist er so weit oben, weil für mich war er der beste Verteidiger, einer der besten Spieler der Welt. Und ich glaube, er ist auch schon relativ weit oben in der Ballon d'Or-Diskussion, sage ich ehrlich, so wie es ist. 55 Spiele, 11 Tore, 16 Vorlagen, hast du bereits genannt. Hat auch alles gewonnen, was du gesagt hattest. Für mich war er halt wirklich sehr gut.
Ich habe auf der 4, wird jetzt vielleicht einige überraschen, aber ich habe dort schon Mo Salah.
Okay.
Mo Salah für mich auf der 4. Man hat mit Liverpool die Liga gewonnen, super. Und er hat 57 Scorerpunkte gesamt in der Premier League. Absolut Weltklasse. Trotzdem für mich der Mannschaftserfolg nicht groß genug. Er ist trotzdem, es tut mir so ein bisschen leid für ihn, weil hätte Liverpool international wirklich jetzt zum Beispiel in der Champions League was gerissen oder auch wenigstens den englischen Pokal noch gewonnen, dann wäre er möglicherweise etwas weiter höher in der Diskussion. Eher individuell Weltklasse trotzdem.
Stimme ich dir genauso zu. Ich habe jetzt noch 3 Spieler. Du hast jetzt deine 4 genannt, ne? Dann sind wir jetzt in der Top 3 angekommen.
Wir sind in der Top 3.
Wen hast du jetzt noch alles?
Ja, wen habe ich jetzt noch alles? Sag ich doch jetzt nicht.
Okay, also ich habe jetzt noch, wie man bereits bei meiner Top 10 gemerkt hat, ich habe viele andere Positionen vor allem reingemacht. Mein Stürmer war jetzt auf der 8 und seitdem sind nur noch Flügelspieler, Verteidiger, Mittelfeldspieler. Und jetzt kommen wir ja auch zu dem dritten Platz. Da habe ich tatsächlich Rafinha. 57 Spiele, 34 Tore, 25 Vorlagen. Also, ich glaube, wir sind das eigentlich Weltklasse-Spieler. Hat die, wie die anderen spanischen Barca-Spieler, hat die Liga gewonnen, Pokal, Supercup, Torschützenkönig mit Guirassy zusammen 13 Tore und La Liga-Spieler der Saison. Für mich dritter Platz. Ist es sehr eng mit den anderen beiden?
Ich habe auf der 3 Nuno Mendes tatsächlich. Er ist für mich mit oder sogar der beste und wichtigste Verteidiger dieses Jahr gewesen. Was du gesagt hast, einfach nur dieses in den Big Games da zu sein, da einen kühlen Kopf zu bewahren und PSG wirklich, ich sage, ohne ihn wäre es sehr schwer, unter anderem auch jetzt im Champions League Finale, ohne ihn wäre es auch für Portugal im Nations League Finale teilweise zum Beispiel sehr schwer gewesen. Also er ist wirklich, wirklich.
Hatte Lamine Yamal da wirklich gut im Griff.
Ne? Ein kranker Verteidiger und er hat es für mich eigentlich verdient, weil ich glaube, dass das eine Chance ist, die er sonst nicht nochmal bekommt in seiner
Karriere. Vor allem Verteidiger oder andere Spieler außer Offensivspieler, die haben wirklich allgemein sehr, sehr schwere
Chancen. Ich meine, er hat immerhin 6 Tore, 6 Assists, das sind 12 Scorerpunkte, ist okay, aber
vor allem spielerisch hat er sehr gut überzeugt. 100%. Das stimmt schon, ja.
Okay, jetzt kommt die 2 und dann kann man ja auch direkt auf die 1 schließen.
Ich glaube, die 1 haben wir gleich. Okay, mal gucken. Aber soll ich erstmal meine 2 sagen? Dann sagen wir gleichzeitig die 2.
Naja,
Wir wollen das machen. Weil wenn wir jetzt die 2 sagen, weiß man schon die 1.
Dann sag du einfach schnell beide bei dir.
Okay, auf der 2 habe ich Salah, auf der 1 habe ich Dembélé.
Okay, ich habe auf der 2 Rafinha und auf der 1 Dembélé.
Okay, sind wir uns da einig, ja.
Also Rafinha, ich begründe erstmal 59 Scorerpunkte in der spanischen Liga und international. Wahnsinn, Liga und Pokal gewonnen, Real Madrid in ihre Grenzen gewiesen. In der Champions League war man okay und Ousmane Dembélé war, also wow. Wow. Ja. Das ist halt, also ich meine, nur weil er bei Dortmund war, ist er ja so gut geworden. 51 Scorerpunkte, Liga gewonnen, Pokal gewonnen, Champions League gewonnen, Nations League wurde man Dritter mit Frankreich, Club-WM wurde man Zweiter, es geht kaum besser.
La Liga-Spieler der Saison, Champions League-Spieler der Saison, Topscorer der La Liga, Ligue 1-Spieler der Saison. Und Topscorer der Ligue 1. Also wirklich, Dembélé hat es verdient, meiner Meinung nach. Aber ich muss sagen, es war schon sehr knapp mit Salah und Rafinha und vielleicht auch Nuno Mendes, meiner Meinung nach.
Aber also geil. Auch meiner Meinung nach. Eigentlich waren wir uns bei den Top-Spielern dann doch großenteils eine Top 3
immerhin. Top 3 war schon sehr
einig. Obwohl, wo hattest du Mendes? Weißt du es noch?
Ich hatte Nuno Mendes auf der 7.
Ja, aber wir hatten schon Diskrepanzen, aber der erste Mann muss es werden, Ousmane Dembélé.
Sind wir uns beide einig, aber sehr interessantes Ranking.
Geiles Ranking. Echt Spaß gemacht, auch sich da so reinzufuchsen. Weil man teilweise die Stats, also ich hatte nicht auf dem Schirm, dass Gyökeres so viele Tore und so. 67 Scorer-Punkte. Wahnsinn. Geil.
Und vor allem, ich glaube, die Ballon d'Or ist im Oktober. Danach können wir gerne mal reinschauen und so ein bisschen vergleichen, wie unser Ranking dann war.
Aber die Leistungen bis dahin zählen noch, ne?
Ich glaube schon, ja.
Das heißt, aber ich glaube, wir könnten trotzdem recht haben mit unseren Prognosen. Also, dass Ousmane Dembélé das gewinnt, glaub, das muss eigentlich.
Da wird jetzt nichts Großes mehr passieren, was jetzt so stark irgendwas umschwenkt, so mäßig.
Spannend. Okay, Isam, das war die große Ballon d'Or-Prognose. Wir haben die Kickbase-Tipps durch, wir haben die aktuellen News besprochen und jetzt, worauf sich die Zuhörer oft auch noch freuen können, wir sind bei 56 Minuten, ist die Quiz-Sektion.
Natürlich.
Ich habe einen Quiz vorbereitet, du hast einen Quiz vorbereitet. Mhm. Wer fängt an?
Von mir aus kann ich gerne mit meinem Quiz anfangen an dich.
Okay.
Ich habe nämlich folgendes Quiz für dich. Die Top 25 Bundesliga-Marktwerte. Also, ich habe mir das so überlegt, du suchst jetzt mir die Top 25 Bundesliga-Marktwerte raus, also du ratest, wer du denkst, wer sind die Top 25 Spieler in der Bundesliga mit dem höchsten Marktwert. Und damit es nicht zu einfach ist, sag mir erstmal, was ist dein Ziel? Was denkst du, wie viele von diesen 25 Spielern kannst du nennen?
Boah, naja, wie darf ich Fehler machen?
Also, ja, das, darauf will ich nämlich eingehen. Ich will nämlich sagen, dass du, sagen wir mal, wieder 5 Leben hast.
5 Leben.
Das heißt, du hast 5 falsche Spieler nennen.
Ja, dann will ich erstmal 15 schaffen.
15? Jetzt gehen wir mal dann auf 17 hoch.
Wie, 17 du Spieler. Mir. Ich habe mich letzte Folge echt blamiert bei dem Quiz, muss man sagen.
Aber das war auch ein sehr schweres Quiz.
Darf ich mir die Teams nebenbei aufmachen, dass ich die Spieler im Überblick habe? Okay.
Na klar.
Und es zählt jeder einzelne Spieler, der gerade in der Liga ist.
Ja, der jetzt gerade in der Liga ist und was Transfermarkt sagt für seinen Marktwert.
Okay. Dann haben wir natürlich, wie zählst du das?
Ich
hätte ihr Leben wieder hoch.
Du hältst Leben hoch.
Ich habe 5 Leben. Okay, natürlich ist Harry Kane dabei.
Harry Kane ist dabei.
Was ist sein Marktwert?
Auf der 3, 75 Millionen.
Dann Olise.
Auf der 2, 100 Millionen.
Dann Kimmich.
Kimmich ist auf der 12 mit 45 Millionen.
Okay, und bei Bayern muss jetzt mittlerweile, Luis Diaz muss auch dabei sein,
oder? Luis Diaz ist tatsächlich auf der 4 mit 70 Millionen.
Okay, dann gehe ich mal weiter. Bei Leverkusen, gehe erstmal vorsichtshalber weiter. Ich will kein Leben verlieren.
Okay.
Weiter geht's bei... Nee, bei Frankfurt will ich auch vorsichtig sein. Bei Dortmund. Okay, bei Dortmund muss Guirassy dabei sein.
Guirassy ist auf der 14, 45 Millionen.
Und ich sage, auch wenn er verletzt ist, ist Schlotterbeck dabei.
Schlotterbeck ist auf der 17, 40 Millionen.
Wie viel habe ich?
Hast jetzt 6.
Okay. Dann machen wir weiter. Freiburg hat niemanden, sage ich. Okay, Leipzig. Openda? Das hat bestimmt noch einen hohen Marktwert.
Openda ist dabei auf der 9 mit 50 Millionen.
Boah, aber auch viel zu hoch eigentlich mittlerweile für ihn. Ist Šeško noch drin? Also
Šeško ist schon raus.
Okay, dann das ist also kein
Leben. Das zählt auch nicht als Leben.
Okay, machen wir noch weiter. Bei Stiller ist safe dabei?
Stiller ist auf der 11, 45 Millionen. Hast jetzt 8.
Und Woltemade.
Und Woltemade
nicht?
Ist tatsächlich nicht dabei.
Was ist denn sein offizieller
Marktwert? Auf der 32 wäre er und es hat 30 Millionen.
Okay. Wie viel habe ich? 8.
Du hast 8 und ein Leben weniger.
Gut, dann machen wir natürlich noch weiter mit... ist gar nicht so easy. 8, ich würde sagen, ich habe jetzt die Top-Spieler. Obwohl, Upamecano ist bestimmt dabei.
Upamecano ist auf der 8 mit 50 Millionen. Okay. Hast jetzt 9 Spieler. 9 von 17, schaffst du easy.
Ja, ich schaff das bestimmt. Ich muss noch einmal kurz überlegen, wer jetzt nicht dabei war. Wollte mal, aber da war mit 30 Millionen nicht mehr dabei.
Hm.
Ist schon ordentlich. Dann...
Kann dir sagen, auf Platz 25 hat 32 Millionen Marktwert.
Okay.
Also nicht ordentlich.
Grimaldo ist dabei.
Grimaldo ist... warte mal. Muss ich mal kurz gucken. Ich sehe ihn nicht erstmal.
Grimaldo hat keine 32 Millionen Marktwert?
Grimaldo ist nicht dabei. Er hat 30 Millionen Marktwert auf dem 30. Mann. Platz.
Das heißt, ich habe noch 3 Leben. Okay. Schade, das hätte ich nicht gedacht.
9 hast du noch.
Okay, man genannt. Muss wirklich so diese ganz sicheren nehmen. Okay, okay. Wer kann ich denn noch bei Dortmund nennen? Brandt hat keine 30 Millionen Marktwert mehr mittlerweile, sage ich. Wen habe ich denn hier?
Ich kann dir sagen, das sind teilweise Spieler, wo ich selber mir dachte, wow, der hat so einen hohen Marktwert.
Okay. Ich muss mal hier nochmal bei Leipzig reingehen. Orban hat das nicht. Raum, ne.
Was ich auch sagen muss.
Habe ich schon Xavi Simmons gesagt?
Xavi Simmons hast du noch nicht gesagt. Ah, auf der 5 mit 70 Millionen.
Ja, na klar.
Hast jetzt 10 Leute.
Okay. Der war natürlich offensichtlich. Schmied hat nicht so einen hohen Marktwert. Mittelstädt auch nicht. Stiller habe ich gesagt. Underf hat dann aber auch nicht so einen hohen Marktwert mittlerweile.
Soll ich dir einen kleinen Tipp geben? Ja. Einen allgemeinen Tipp.
Gerne.
Achte ein bisschen aufs Alter. Junge Spieler haben meist höhere
Marktwerte. Oh mein Gott, ich habe Musiala noch gar nicht genannt.
Musiala hast du noch nicht genannt.
Oh mein Gott.
Ja, weil er verletzt ist, habe ich auf Platz 1 mit 140
Millionen. Ja, natürlich. Wie schlecht. Wer ist denn bei... irgendwer fehlt noch bei Leverkusen. Palacios?
Palacios hat bestimmt einen hohen Marktwert. Palacios ist dabei. Und zwar auf der 21 mit 40 Millionen.
Knapp. Wie viel habe ich denn jetzt? Hast du mitgezählt?
Das 12.
Okay. Patrick Schick.
12 und 3 Leben.
Mittlerweile ist er wieder hoch.
Patrick Schick. Oh, das ist sehr spannend.
Der hat sich doch jetzt wieder in den Marktwert
geschossen. Patrick Schick hat 27 Millionen. Oh, und ist auch 35.
2 Leben noch. Wie viel hat der? 27 Millionen?
Ja.
Okay. Okay. Hätte ich jetzt mehr erwartet mittlerweile. Bei ihm bin ich sehr zwiegespalten. 32 Millionen ist vielleicht ein bisschen zu hoch für Adeyemi. Da muss ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken.
Soll ich dir nennen, wie viele Bayern-Spieler die noch fehlen?
Oh, ja, das mach gerne.
Ich sehe hier gerade 4 Stück.
Warte mal, welche habe ich denn genannt? Habe ich Kimmich schon genannt?
Du hast Kimmich genannt, du hast Upamecano genannt, du hast Diaz, Kane und Olise und Musiala genannt. Du hast jetzt insgesamt 12 Spieler. Und die fehlen noch 4 Bayern-Spieler.
Wäre Coman, würde der noch zählen?
Nee, Coman ist hier auch nicht dran. Nee. Okay. Aber ich erzähle auch nicht. Damit zählt nicht als 10 weniger. Dir fehlen immer noch 4 Spieler von Bayern.
Also ich glaube, dass Tah einen höheren Marktwert hat. Hat er nicht?
Ta ist nicht dabei.
Weißt du, was sein Marktwert ist?
Sein Marktwert ist, glaube ich, relativ niedrig sogar. Ich sehe es gerade nicht. Nee.
Okay, dann muss es... Aber warte mal, wer kann es denn dann überhaupt noch sein? Goretzka ist es nicht. Es ist nicht Leimer.
Du hast noch ein Leben, ne?
Ja, ja.
12 Leute hast du genannt.
Hm.
Ta ist auf Platz 27 mit 30 Millionen.
Das ist so tough, Mann. Ich habe jetzt schon den dritten, der so knapp war. Mies, mies. Okay, ich will noch einmal kurz bei anderen Teams durchgehen, ob ich da irgendwie ein ganz Wichtiges vergessen habe.
Soll ich dir die Teams sagen? Also,
ja, das ist cool.
Also du sagst mir das Team und ich sag, wie viele da noch drin sind. In den Top 25.
Okay, Bayern?
Ja, 4 Stück noch.
4 Stück, die ich nicht gesagt habe? Dann muss Gnabry dabei sein.
Gnabry ist nicht dabei.
Hä? Dann habe ich jetzt
verloren. Dann sagen wir, du hast ein extra Leben, ein Schwimmerleben.
Hä?
Das sind Spieler, die... Kann man wissen.
Ich geh mal,
achte wirklich aufs Alter, das ist nochmal.
Ach so, Alfonso Davis
ist Muster. Alfonso Davis ist dabei, 7. Platz, 50 Millionen.
Ich hab hier gerade nur die Aufstellung auf und hab dann vergessen, dass natürlich auch verletzte Spieler
gibt. Guck dir den Kader
an. Ja,
also ist schwach von Davis, 13. Spieler.
Ja, safe. Pavlovic safe
auch. Pavlovic ist auf dem 6. Platz, 55 Millionen.
Hab ich beide gar nicht vor Augen gerade gehabt. Okay, warte mal. Dann fehlen immer noch zwei Bayern-Spieler? Hä?
Weil eigentlich auch nicht gedacht, dass er so einen hohen Marktwert hat.
Okay, dann... Also eigentlich kann es Tom Bischoff nicht sein, der hat nicht so einen hohen Marktwert.
Sonst gehe ich auf einen anderen Verein.
Ja, ich glaube, ich gehe erstmal auf einen anderen Verein. Okay. Gibt es noch welche bei Leverkusen, die ich nicht genannt habe?
Bei Leverkusen hast du noch 1, 2, 3 nicht genannt. 4 eigentlich. Also der 25. und 26. Platz haben gleich 4 eigentlich. Also 3 bis 4.
Okay, also Schick war nicht dabei, in Grimaldo auch nicht. Palacios habe ich schon gesagt. Mhm. Dann muss nur vom Gedanken her eigentlich dabei sein. Mittlerweile Kwanza?
Kwanza ist nicht drin.
Hä? Wer hat denn da über... Wer hat denn... Tillmann einen hohen Marktwert?
Tillmann ist auf 26 mit Stanisic, also zählt, weil die gleich viel haben, sage ich. Wir machen einfach mal weiter, damit wir es zu Ende machen.
Wie viele Filme noch bei Leverkusen?
3.
3, die höheren Marktwert haben als alle? Ich habe jeden Topspieler genannt. Boniface?
Boniface ist dabei, 20. Platz, 40 Millionen.
Das ist verrückt. Das ist
wahrscheinlich, weil er 24 Jahre alt ist. Also Alter, wie gesagt, spielt eine große Rolle. Die anderen beiden Leverkusen-Spieler sind 23 und 26 Jahre alt. Vielleicht sagt dir das ein bisschen was?
Ja, theoretisch schon.
Naja, jetzt nicht, wenn du das aufs Alter guckst.
Nein, das Alter steht hier nicht. Ja, aber dann ist es trotzdem schwer. Also 23 und 26 ist auch nicht super. Ist Adli dabei?
Adli ist nicht dabei.
23 und sonst 26.
Es gibt noch 2 Dortmund-Spieler, die du nicht genannt hast.
Also, dann bei Dortmund. Habe ich genannt Schlotterbeck und ich habe genannt Gerassi.
Richtig.
Ich sag's jetzt, weil ist jetzt egal, aber Adeyemi?
Adeyemi ist dabei.
Ah.
45 Millionen.
Ich habe sogar gesagt, Adeyemi hat das nicht, wo ich vorhin überlegt habe. Okay, und was ist. Einer fehlt noch?
Hm.
Brandt hat die nicht mehr, ne? Nee. Dann. Ist es sogar. Maxi Bayer?
Nee.
Okay.
Soll ich auflösen, alle Spieler?
Ja.
Okay, fange ich mal an. 25. Platz, Stanisic, 32 Millionen
Marktwert.
Amura, 24. Platz, 32 Millionen Marktwert.
Okay, krass.
Tabsoba, hast du nicht genannt, 23. Platz, 35 Millionen Marktwert. Johnny Burkhardt, 35 Millionen. Dann, kleiner Sprung, 19. Platz, Lukeba von Leipzig, 40 Millionen. Kobel, auch 40 Millionen danach. Hugo Larsson.
Was? Ich sag es. Ich call Pep.
Hugo Larsson, 40 Millionen.
Wer das bezahlt, verrückt.
DJ Minjay. Wie, was hat
DJ Jimjay. DJ als ob Jimjay. Der so einen hohen Marktwert jetzt noch hat. Wann wurde das aktualisiert? Millionen. Ist das jeden Tag aktuell?
Ja. Also nicht jeden Tag, aber die
machen. Kein Wunder, dass niemand den kaufen will von Bayern. Ey.
15. Platz war der. Dann haben wir noch nicht Hinkapje auf dem 10. Platz, 23 Jahre alt, 50 Millionen.
Mies.
Und ich glaube, das war's. Den Rest hast du alles genannt.
Dann, ich sage, es war okay.
Es war okay, ja.
Ich sag, manche Spieler, also zum Beispiel jetzt Minjay oder auch Amura, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, sage ich ehrlich.
Hätte ich auch
nicht. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ein Schick nicht dabei ist, aber dafür ein Boniface mittlerweile. Ich dachte, die Marktwerte sind da eher...
Das hängt ja auch ein bisschen an Alter ab. Schick ist ja mittlerweile schon, ich glaube, 29. Boniface ist erst 24. Ja,
aber Schick hat mit seiner besten Rückrunde-Saison gespielt jetzt erst letztes Jahr. Ist ja eigentlich in seiner Prime, kann man fast sagen.
Hm.
Ja, okay, aber ich sage, es war in Ordnung.
Ja, war in Ordnung.
Okay, jetzt kommen wir zu meinem Quiz. Und zwar ist das eine Quizform einer etwas anderen Art. Die hatten wir bis jetzt noch nicht.
Okay,
ich glaube, du kennst diese Art. Und zwar zähl du mir auf, rückwärts von 2025, die Meister der deutschen Bundesliga. Bis wann glaubst du, kommst du?
Oh.
Ist schwer. Du darfst auch mal ein, zwei Fehler haben. Ich korrigiere dich dann und dann geht's weiter. Aber wohin glaubst du, kommst du ohne Fehler?
Ohne also Fehler?
25, 24, 23, 22, immer weiter.
Ich sag bis 2007.
Boah, das ist schon stark.
Ja, okay, die meisten hat ja Bayern
gewonnen. Naja, klar, aber du musst ja genau wissen, welche. Okay, dann fang mal an.
Also,
ich sag nach jedem
Mal richtig. Das ist jetzt 25 schon, ne?
Das letzte Mal war 25.
Also jetzt die Saison, die war.
Das richtig.
Ist 25. Okay, dann Bayern.
Ja.
Die Saison
davor. Schon mal richtig?
Die Saison davor, Leverkusen.
Ja.
Dann 23 Bayern, 22 Bayern, 21 Bayern. 20 Bayern, 19 Bayern, 18, 17, 16, 15 Bayern, 14 Bayern.
Ja.
Ich bin Bayern-Fan, also ich muss es wissen. Dann 13 Bayern, das war nämlich die Triple-Saison, 12, richtig. 13. Und ich glaube, jetzt kommt Dortmund.
Stark, 2012 Dortmund.
2012 Dortmund. Boah, jetzt bin ich mir unsicher. Dortmund hat nämlich nochmal gewonnen, entweder 2010 oder 2011, meine ich. Ich sage aber, Bayern hat gewonnen 2011.
Leider falsch.
Dortmund hat zweimal in Folge gewonnen.
2011 und 12. Aber mach weiter,
okay. Ist okay. 11 hat Dortmund gewonnen, Bayern hat 2010 gewonnen.
Ja.
Und jetzt habe ich es nicht mehr hundertprozentig auf dem Schirm. Ich glaube, Wolfsburg hat 2009
stark
gewonnen.
Stark, der ist stark, sehr richtig.
Ja. Dann hat Stuttgart 2008 gewonnen.
Nee, da war Bayern
hat gewonnen, ja? Stuttgart hat 2007 gewonnen.
Richtig.
Und jetzt ist es schon ein bisschen
schwierig. Meinst du, du kannst es noch ab und bisschen oder soll ich...
Ich weiß, 2003 hat Kaiserslautern gewonnen.
Nee.
Nee,
2003? 2001? Nee.
2001 dann?
Nee, 1998.
Ach stimmt, das war das. Nee, dann 2003.
Wir können ja mal machen, ich frag dich Jahre, wo Bayern nicht gewonnen hat und du sagst, wer da gewonnen hat. Oder willst du doch versuchen weiterzumachen?
Ich weiß halt nicht mehr, wann genau Bayern gewonnen hat. Also 2006...
Nein, ich frag dich jetzt Jahre, wo Bayern nicht gewonnen hat. Und du sagst den Verein, okay, der gewonnen hat. Sorry.
Achso, ja, jetzt.
Oder willst du noch versuchen, selber weiterzumachen?
Ich glaube, das wäre zu schwierig.
Okay, also, wer hat 2007 gewonnen, hast du schon gesagt?
Stuttgart.
2004?
Dazwischen hat der ganze Zeit Bayern gewonnen?
Genau.
Okay,
5, also 6. 6, ich gehe der Reihe nach. 2007 hat Stuttgart gewonnen, 2006, 2005 Bayern. Wer hat dann 2004 gewonnen?
2004, ich sag Schalke.
Werder Bremen.
Werder Bremen.
Hätte ich auch nicht auf dem Schirm gehabt.
Okay.
2003 hat Bayern gewonnen.
Ah, okay.
2002.
Leverkusen.
Dortmund.
Dortmund, okay.
2002 hat Dortmund gewonnen. Leverkusen hat die erste Meisterschaft geholt 2024.
Ach, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, okay.
2001, 2000 und 1999 Bayern und dann 1998.
Kaiserslautern.
Ja. Richtig. Und okay, was, ich kann ja noch mal gucken, ob hier irgendwas Interessantes dabei ist. Weißt du, wer 1978 gewonnen hat?
78, Hamburg.
Nee, Köln. Aber die besten Meisterschaftsjahre sind hier gar nicht aufgelistet. Und zwar war Hertha irgendwann auch schon mal Meister, aber die sind hier nicht mehr drin. Schade. Okay, ich sag
mal. Sehr spannendes Quiz.
Ja, es war aber auch echt schwer.
Es war schwer, ja. Ich würde sagen, ich habe es auch okay gemacht, dadurch, dass ich Wolfsburg wusste und Stuttgart irgendwo in der Nähe zumindest.
Ja. Ich sage ganz tryhard Fußballfans, auch ältere, die jetzt meine Meinung,
ja,
50, 60 sind. Ich meine, wir sind.
Wir sind 2002er Jahrgang.
Ja, also als. Du hast es bis 2002 jetzt auch nicht ganz geschafft, aber war auch schwer. Da warst du ein,
ja,
Baby.
Okay, gut,
aber ich kann nicht sagen, ist okay. Also ich sag, mit einem Auge hättest du auch schon in der Windel auf dem Fernseher spielen können, aber gut, eben das eine. Okay, Isam, haben wir noch irgendwas?
Ich glaube, wir sind am Ende der Folge angelangt. Für mich war es eine sehr spannende Folge. Ballon d'Or Ranking hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Kickbase allgemein immer wirklich eine App, an die wir beide täglich hängen. Und die Quizzes sowieso immer.
Ja.
Also, liebe Leute.
Okay, ja. Ja, genau. Also, liebe Leute, wie du gerade auch schon formulieren wolltest, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum Ende dranbleiben. Danke für den ganzen Support auf Social Media.
Schaut da gerne rein. Orjubel auf Instagram und auf TikTok.
Und ich würde sagen, Isam, wir sehen uns nächsten Dienstag auf Mittwoch um 0 Uhr bei einer neuen Folge
Orjubel.
Und bis dahin, vielen Dank. Ciao, ciao.
Ciao.